Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, dann leg uns mal los. Ja, du oder ich?
Ach so, also die letzten Male wolltest du immer.
Ach so, jetzt bin ich nicht vorbereitet. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Lein los.
Dann genau.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Oh, das ist GEMA-pflichtig, du. Pass bloß auf. Henry Mancini, Pink Panther Thema. Egal, hallo. Ihr seid hier bei Happy Shooting, dem Fotopodcast mit Boris und Chris.
Ja, oder auch mit Chris und Boris, würde ich sogar sagen.
Ja, in letzter Zeit eher mit Boris und Chris. In letzter Zeit hast du ja, glaube ich, wirklich so das dickste Stück vom Kuchen in puncto Arbeit mit dem Podcast.
Ja, und du lässt es dir gut gehen in den Staaten so ungefähr, aber du bist jetzt ja wieder da.
Ja, du, haben mich schon mehrere Leute angehauen. Na, wie war der Urlaub? Und ich so, ha, was? Urlaub? Willst du mich verarschen oder was? am Anfang von den 7 Wochen waren 2 Wochen Urlaub, das gebe ich ja zu. Aber dann Workshop, Podcast Expo, Workshop und zwischendrin reisen und ausruhen und vorbereiten, und da war also wirklich kein Freitag. Ich glaube, ich habe ohne Scheiß, was ich eigentlich noch nie geschafft habe in meinem Leben, aber ich glaube, ich habe 4 oder knapp 5 Wochen am Stück nicht eine Nacht ausgeschlafen.
Ui.
Also wir reden hier von irgendwie durchgängig 5 bis 6 Stunden Schlaf jede Nacht.
Ich glaube, da würde ich mit so großen schwarzen Pupillen und ganz kleinen Schlitzaugen irgendwie so durch die Gegend geistern, irgendwie was, so zombie-mäßig.
Und was dann am Schluss dazu kam, war noch eine dicke Erkältung, die sich über 1,5 Workshops durchgezogen hat. Aber dank der guten Chemie in den Staaten, da kann man sich ja die harten Drogen auch gleich irgendwie im Supermarkt neben Gemüse aus dem Regal holen. Also
der Supermarkt heißt ja nicht umsonst Drugstore.
Genau. Ja, nee, da musste ich mich dann halt zwangsläufig ein bisschen dopen und so, mache ich ja normalerweise nicht so gern. Ah, und jetzt komme ich nach Hause und habe es schon so 1-2 Tage so ein bisschen mich wieder ausgeruht. Bin schon länger als 2 Tage da, aber musste ja auch schon wieder ein bisschen arbeiten. Und morgen geht's gleich wieder los. Morgen oder heute, wann auch immer. Also heute ist Donnerstag. Wir nehmen das heute mal wieder ein bisschen später auf als sonst. Meine Schuld. Ja, und ich bin noch... diese Erkältung hängt immer noch irgendwo in der Lunge so ein bisschen. Ja, und morgen geht's gleich los. Freitag, den 2.11. Ich mache eine kleine Tour.
Ja, das habe ich schon im Blog gelesen. Erzähl mal was.
Durch Deutschland, genau. Ich werde an den sogenannten Gravis Pro Nights teilnehmen.
Diese Mac-Geschäfte, ne?
Das sind diese Mac-Geschäfte, die so ganz in ganz Deutschland gibt. Das ist so eine Kette. Wir haben ja nicht diese sexy Apple Stores hier in Deutschland. Und Gravis, mein Bruder arbeitet unter anderem auch bei Gravis. Zufällig, das hat damit gar nichts zu tun. Und wir da bin ich jetzt die nächsten Wochen bei diesen Pro Days dabei. Cool. Und zwar als Fotograf, und dann wird noch irgendwie ein bisschen was über Drucker erklärt und so. Also wer da hinkommen möchte und mich dann auch immer wirklich mir mal die Hand schütteln möchte, der darf das gerne tun. Ich bin auch gerne bereit, ein paar Worte mit euch zu reden. Die Termine sind in München morgen am 2.11. oder heute, je nachdem wann ihr es hört, oder letzte Woche, wenn ihr zu spät hört. Also 2. November.
Sag einfach das Datum.
Genau, 2. November. 2. November, Freitag, der 2. November 2007 in München. Am Freitag, den 9. November in Berlin. Am Samstag, Vorsicht, der fällt aus der Reihe, am 24. November in Stuttgart. Und am Freitag, den 30.11. in Hamburg. Und dann noch ein Termin im Dezember, und zwar am 7.12. in Düsseldorf. Und jeweils
da fliegst du ja quer durch die Republik.
Das wird wieder der Hammer. Und da bin ich quasi von jeweils, ja, ich denke mal so 16 bis 19 Uhr, grob 16 bis 20 Uhr vielleicht, werde da eine Stunde was über Fotografie erzählen. Also quasi so einen kleinen Mini-Workshop machen für gratis. Und auch Fragen beantworten und so weiter. Und ja, wer kommt, tut mir doch einen Gefallen, zieht euer Happy Shooting T-Shirt an. Wir können jede Werbung gebrauchen und ich erkenne euch dann wenigstens auch.
Apropos, es gibt übrigens wieder ein paar neue T-Shirts. Gab ein paar Anregungen. Also guckt mal rein in den Shop. Und die haben jetzt auch alle auf der Rückseite nochmal stehen, Happy Shooting, der Fotopodcast, weil das war schon richtig, wenn man einfach mit Schnickipunz rumläuft, dann wird man vielleicht komisch angeguckt. Aber Happy Shooting erklärt es dann vielleicht, spätestens wenn die Leute im Internet suchen.
Ja, übrigens eine kleine, hier in ihrem Blog zu dem Eintrag mit diesem Pronights, da hat Godspeed geschrieben, na und Franken wird mal wieder außen vor gelassen. Ja, da habe ich leider, muss ich noch kurz dazu sagen, auf die einzelnen Daten und speziell auch auf die Orte hatte ich überhaupt keinen Einfluss. Also das, da müsstest du dich mal bei Gravis beschweren, die ja, vielleicht könnt ihr ja da noch mal was drehen. Ich hoffe mal, das wird nicht das letzte Mal sein, weil ich mag das ja schon so ein bisschen rumkommen und so.
Cool.
Jo! Also, dann...
Dann gucken wir mal, was euch heute sonst noch so erwartet. Ich werde ein bisschen was erzählen über Fotopostkarten. Das ist nochmal eine kleine Review.
Postkarten oder?
Die Postkarten, genau.
Podcast.
Eine schöne T-Shirt-Idee.
Egal.
Ja, sehr schön. Nee, da habe ich nämlich ein paar von euch bekommen und die haben durchaus qualitative Unterschiede und da will ich gerne mal was zu erzählen.
Das ist ja cool, da hast du jetzt eine richtige Auswahl. Dann geht's weiter mit, natürlich wie immer, mit den Aufgaben.
Jawohl, und zwar gibt's eine neue Aufgabe und wir werden einen Gewinner ermitteln.
Und dann haben wir einen Foto-Quickie.
Ganz genau. Außerdem behandeln wir jetzt das schon, naja, ein-, zweimal verschobene Thema Objektivkauf.
Wird ja auch langsam Zeit. Dann haben wir ein Interview mit, da hast du mit Philipp gesprochen.
Jawohl.
Von Fotozauber, da bin ich mal sehr gespannt drauf.
Mhm, dann erzähle ich was zu meiner Wechselplatte von Seagate.
Hast du eine Wechselplatte? Mhm. Das ist schön, ich habe auch eine Wechselplatte. Ne, keine richtige Wechselplatte. Reden wir gleich drüber. Und jetzt hören wir erstmal kurz
ein Audio-Dingsbums.
Audio-Dingsbums von Christian.
Hallo Boris, hallo Chris. Hier ist der andere Chris, nämlich der aus noch Kiel, weil ich ziehe noch in den nächsten 2 Wochen nach Rendsburg. Und wie jeder weiß, liegt das im schönsten Bundesland der Welt, nämlich Schleswig-Holstein. So viel zum Thema Eigenwerbung. Ja, ich habe gerade eure aktuelle Folge des Podcasts natürlich gehört und möchte da so ein bisschen meinen Senf zu ablassen. Thema Bildbesprechung. Ich finde das ganz große Klasse, wie ihr das handelt. Ich bin auch dafür, das so zu lassen, wie es ist. Denn man darf ja nicht vergessen, euer Podcast wendet sich ja nicht nur an die Jungs und Mädels unter uns, die das schon seit Jahren aus dem FF können, die ihre Kamera im Schlaf beherrschen und jedes Motiv nicht nur vom geistigen Auge haben, sondern das genau so natürlich auch aus der Kamera bekommen. Das ist eh illusorisch und von daher ist das schon völlig okay, denn es geht ja auch um die Anfänger unter uns, die dieses wunderschöne Hobby mit uns teilen wollen. Ja, dann, Boris, du hast irgendwie, finde ich jedenfalls, doch sehr häufig die Kommentarfunktion von Flickr erwähnt. Hast du irgendwie, oder nein, anders, hab ich da so ein bisschen so die Angst in deiner Stimme gehört bei dir, du könntest schon wieder in ein Fettnäpfchen treten? Nun, wir lassen uns überraschen, was die Zeit zeigt. Thema Bridge-Kamera. Ihr hattet den Hersteller Sony angesprochen. Ich denke, dass ihr da konkret die R1 gemeint habt mit dem großen Sensor. Soweit ich weiß, ist das auch die einzige Bridge-Kamera, die den großen Sensor eingebaut hat, diesen APS-C-formatigen. Und die Kamera gibt es aktuell nicht mehr am Markt. Die hat Sony, ich meine, letztes Jahr vom Markt genommen, weil die Jungs ja, nachdem sie Konica Minolta übernommen haben, mit der Alpha 100 an den Start gegangen sind. Und es wäre marktpolitisch, ich sag mal, Humbug gewesen, beide Kameras parallel laufen zu lassen. Auch wenn ich es sehr schade finde, ich hätte mich auf eine R2 gefreut. Aber gut, ist nur halt nicht. Man kriegt halt nicht immer das, was man möchte. Ja, dann war da noch zum Ende der Sendung, sage ich jetzt schon, Mist, wenn man immer mit Radio zu tun hat, Böse, ja, genau. Ihr wollt böse werden, wenn die Leute nicht mitmachen, weil sie Angst haben, dass sie da irgendwie nicht so die super Qualität hochladen. Also erstmal an alle, die es eventuell betrifft, das ist völliger Humbug, ladet eure Bilder hoch, denn nur so kann man lernen und natürlich wäre es dann schön, wenn alle anderen die Bilder entsprechend kommentieren. Ja, und was euch beide angeht, Boris und Chris, vielleicht solltet ihr so als Abschreckung ein böse Bild von euch beiden machen. Wie ihr das gestaltet, das überlasse ich jetzt mal eurer Fantasie. Zu guter Letzt freue ich mich natürlich sehr darauf, und der Zufall wollte es wohl so, dass Boris sich eine neue externe Platte gekauft hat. Auch mich betrifft das Thema externe Platte jetzt langsam, weil hier schon wieder irgendwie alles überläuft. Also fotografieren ist irgendwie sehr plattenhungrig. Und auch ich muss mir langsam Gedanken über eine neue externe Platte machen. Von daher bin ich schon sehr gespannt, was Boris da rausgekramt hat und wieso seine Erfahrungen nach der ersten Zeit sind. Und ja, ich lasse mich da sehr von überraschen. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim weiteren Podcasten, natürlich auch bei euren einzelnen Podcasts, selbstverständlich, die ich auch sehr gerne höre. Und ja, jetzt ist erstmal wieder eine Woche warten angesagt. Das ist manchmal ganz schön grausam mit euch beiden. Wisst ihr das? Alles klar. Ich wünsche euch was und bis dann. Ciao.
Jo. Boah, ey, ist das lang. Wollen wir mal gucken, ob wir das irgendwie mal aufgerollt kriegen? Nee, Christian, ernsthaft, vielen, vielen Dank, ey. So viel Mühe. Das sind Audiokommentare, die muss man hier richtig vorbereiten, die muss man ja skripten, oder?
Das ist, glaube ich, da hat er sich, glaube ich, richtig Mühe gegeben, ja.
Hammerhart.
Also erstmal vielen Dank.
Genau, vielen, vielen, vielen Dank dafür.
Ganz vielen Dank. Bei viel Audiokommentar gibt es auch viel Dank.
So ist das.
Aber kurz und knackig ist manchmal auch nicht schlecht. Also nicht jetzt jeder bitte hier eine halbe Stunde. Ich glaube, wir müssen mal Limit auf der Mailbox eindingsen. Kann man das auf MyChingo machen? Weiß ich gar nicht.
Die ist limitiert, aber er hat uns das ja vorsichtshalber gleich als E-Mail geschickt. Ja, ich weiß.
Na gut.
Also, viele Grüße erstmal nach Nordkiel. Soweit erstmal.
Jo.
So, dann, was war das? Thema Bildbesprechung. Klasse Handling, wie es ist. Ja, haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesagt. Es ist ja nicht nur für die Fotoprofis, sondern eben gerade für die Anfänger. Also, haben wir jetzt schon die dritte, vierte, fünfte Stimme, die das sagt. Also, traut euch und macht bei den Aufgaben einfach mit. Wir klopfen da schon niemanden richtig auf die Finger, denke ich
mal. Ja, und jetzt, wie war das, Boris, du und die Kommentarfunktion von Flickr?
Und noch ein Fettnäpfchen, was meint er denn damit?
Verstehe ich nicht ganz.
Komisch, komisch.
Naja, gut, wie auch immer.
Okay. Ja, Bridge-Kameras, großer Sensor, genau. Ich hatte ja gesagt, es gibt eine, die das hat. Ich wusste nicht mehr genau, welche. Er hat es erwähnt, die Sony R1 ist es. Was ich nicht wusste, dass die nicht mehr am Markt ist. Das ist doch irgendwie eine heiße Nummer, oder?
Tja, das war wahrscheinlich...
Nur weil die jetzt Spiegelreflex machen?
Ich weiß nicht, vielleicht zu teuer oder vielleicht wirklich durch die... Ich meine, Sony hat ja Minolta gekauft und vielleicht haben sie dann dadurch irgendwie... Das ist immer so, wenn eine Firma eine andere kauft, irgendwo gibt es Überlappungen und da muss halt irgendwas weichen oder integriert werden, oder?
Ist schon irgendwie doof, weil ich meine, so richtig konkurrierende Produkte sind es ja direkt nicht. Ich meine, Spiegelreflex und Bridge, die haben ja schon noch ein bisschen andere Aufgaben.
Ich sag mal, der Durchschnittskunde, der versteht wahrscheinlich diese Unterschiede gar nicht so sehr. Es hört ja nicht jeder Happy Shooting.
Wahrscheinlich. Vielleicht hat es sich auch einfach nicht gelohnt mit dem großen Sensor aus Kostengründen, weil es heißt halt immer, diese Bridge und Kompakten, die haben eben diese kleinen Sensoren und jetzt dafür Werbung zu machen, dass diese aber einen großen Sensor hat, das ist irgendwie so noch nicht in den Köpfen drin, weißt du? Mit Megapixeln kannst du werben, mit einem großen Sensor nicht so richtig. Eigentlich ganz komisch. Vielleicht sollten die sich mal eine Sensorgrößenbezeichnung einfallen lassen, die nicht mit Brüchen arbeitet.
Die irgendwie auch cool klingt. Nicht genau, so APS-C und so ein Blödsinn.
Ja, das versteht keiner. Da weiß keiner, was mit anzufangen. Und mit 2,5 Zoll oder 1 durch 1,8 Zoll.
Die Zahlen sind nicht korrekt. Das ist ja der Witz. Das sind ja ursprünglich an diesen Filmröhren festgemachte Zahlen, die dann
genau, das ist dieser Kreis halt. Ne?
Das ist dieser ist völlig Blödsinn eigentlich.
Es stimmt halt gar nicht so genau und vor allen Dingen mit Brüchen können die meisten Leute nicht umgehen. Geht mal raus auf die Straße und fragt die Leute mal, was ist mehr? 2/5, 3/8 oder 4/6?
Bruchrechnen, mangelhaft.
Super. Also, das ist, vielleicht sollte man sich da mal was einfallen lassen. Das ist mal so ein Wunsch von mir an die Hersteller.
Jo.
Jo, dann zum Thema böse werden. Wir haben ja gesagt, wir werden böse, wenn ihr nicht mitmacht, weil ihr Angst habt vor den Fotos.
Ja.
Was sagst du dazu? Sollen wir mal ein Foto von uns machen, wie wir böse aussehen als Abschreckung?
Das machen wir in der Studio-Session auf dem nächsten Workshop. Also
wer
auch immer sich auf dem Workshop hier anmeldet für nächstes Jahr, und da sind wir jetzt langsam, aber sicher gehen wir da auch in die Planung.
Richtig.
Wenn ihr dann auf den Workshop kommt, erinnert uns doch bitte dann dran, dass wir da noch böse Bilder machen müssen.
Das ist eine coole Idee.
Ja, das wäre.
Dann machen wir den Model und die Teilnehmer dürfen die Fotos machen.
Genau. Wann die Termine sind, ist noch nicht ganz klar. Wir müssen da echt noch ein bisschen. Mein Kalender füllt sich gerade schon wieder für 2008. Das ist nicht mehr normal. Das heißt, wir müssen da noch Plätze finden, wo das reinpasst und vor allem, wo auch Boris kann. Das ist immer die Selbstständigen haben es da meistens einfacher, aber doch nicht, weil dann irgendwie doch viele Termine dazwischen waren.
Termine und haben wir halt beide. Du kannst sie etwas flexibler bewegen.
Genau. Umstellen. Und die Plätze, also Tübingen steht schon mal fest für einen Teil der Workshops und dann
Nordheim.
Bist du gerade noch mit Nordheim am gucken. Da haben wir ja im Prinzip.
Das ist ziemlich sicher. Da müssen wir gucken, wie wir das zeitlich hinkriegen, aber es ist ziemlich sicher, dass wir in Nordheim was machen. Und wenn Nordheim nicht klappen sollte aus Zeitgründen, dann zumindest hier irgendwo in der Gegend. Also,
ja, also
Göttingen oder Einbeck.
Tübingen ist bei Stuttgart um die Ecke. Wo ist Nordheim nochmal genau?
Das ist ziemlich genau zwischen Kassel und Hannover.
Ah, okay, dann kann man
direkt sich
da,
an der A7.
Kann man sich da ein Bild machen, wenn wir
gut zu erreichen,
Fotografie
mit
reden.
Zug, mit Auto. Wir haben sogar einen Sportflugplatz, also wenn ihr zufällig eine eigene Cessna euer eigen nennt oder ähnliches, dann könnt ihr hier auch landen.
Wir müssen Adam Curry einladen, der kommt dann geflogen, genau.
Ja, cool, machen wir.
Dann hat er noch erwähnt, deine externe Platte.
Da will er was drüber hören, das mache ich ja heute.
Da erzählst du was drüber? Mhm. Ja, dann...
Tja. Ob wir wissen, dass es grausam ist, wenn die eine Woche warten müssen. Selbstverständlich.
Wir sind leicht statistisch, ja. So ist das nun mal.
Ja, das ist halt so eine Ader von uns.
Ja, ich meine, heute ja schon wieder. Bist du leicht verspätet, wenn auch nicht eine ganze Woche, aber. Nee, also mir tut's immer sehr, 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 sehr leid, wenn dann irgendwas dazwischen kommt, aber es.
Ja.
Also ich muss halt. Also ich bin oft der Grund, warum es nicht klappt, muss ich auch zugeben. Da hat der Boris relativ wenig mit zu tun. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen einem unbezahlten Podcast oder einem mein überlebenssichernden Job, der mir Geld einbringt, dann muss ich einfach eine ganz klare Priorität setzen. Und das passiert halt manchmal. Also entschuldigt bitte, falls das dann doch mal irgendwie ab und zu ein bisschen slippt.
Ich böse nimmt das keiner, oder?
Ich glaube, wir kommen jetzt auch langsam wieder in unseren Rhythmus zurück. Der war ja hauptsächlich auch dadurch zerbastelt, weil ich in den USA war. Und da
hat es ja mit deinen Workshops zu tun.
Und da wirklich, wirklich fast rund um die Uhr gearbeitet habe. Das will ich nochmal betonen. Das war also, ich bin da nicht faul faul dagelegen und habe mir die Plauze gehalten, sondern nee, da war schon einiges geboten. Aber es hat Spaß gemacht.
Nur mit einer Hand, ne? Mit der anderen Hand hast du gearbeitet?
Mit der einen Hand habe ich das Bier gehalten und mit der anderen Bier in Amiland?
Nee, Coke Zero.
Ja, es gab ein paar Biere, die ganz gut waren.
Spitze.
So, jetzt hast du dich aber mal noch, also nochmal, Christian, dankeschön für den Kommentar.
Super Ding, ja.
Und Boris, jetzt leg doch mal los.
Ja, ich habe ja erzählt, dass ich mir eine externe Festplatte geholt habe. Ich habe ja einen iMac hier zu Hause, das heißt, da baut man nicht mal eben ein ganzes Array von Festplatten rein. Trotzdem ist es manchmal sinnvoll, noch mehr Festplattenplatz zu haben, zum Beispiel für Backups. Ich habe nämlich, seit ich den iMac habe, kein Backup davon machen können. Also ich habe normalerweise es immer so gehandhabt, dass ich einen Rechner habe und in dem Rechner eine zusätzliche Platte, die nur für Backups war. Und bei Notebooks war es so, dass ich eben eine externe, meistens eine FireWire-Festplatte hatte, die nochmal mindestens so groß war wie die Notebook-Festplatte, eher gerne auch mal ein bisschen mehr oder auch doppelt so groß. Dann habe ich halt komplette Images gezogen, also wirklich ein Image von der Festplatte gemacht, 1:1. Wenn die Platte ausfällt, dann konnte ich quasi eine neue Platte reinhämmern und ja, alles zurückspielen und wieder von vorne anfangen. Also nicht von vorne anfangen, sondern da weitermachen, wo man aufgehört hat. Sehr, sehr praktisch. Und der iMac, den ich mir gegönnt habe, der hatte aber nun eine 500 GB Festplatte.
Das ist schon mal nicht schlecht.
Das ist schon mal ziemlich cool, aber gut, ich habe jetzt keine 500 Gigabyte Daten drauf, aber das läppert sich jetzt hier mit den RAW-Files, mit unseren Podcasts, mit diversen anderen Dingen, die ich mache im Foto-, Video- und Audiobereich. Das heißt, da sind dann schnell mal irgendwie über 200 Gigabyte voll gewesen und das war dann nicht mehr ganz so günstig, da eine externe Platte zu nehmen. Also es passte auf keine von denen, die ich hatte. Ziemlich dumm. Und eine neue Platte, die ich mir anschaffen wollte, die sollte ein paar Faktoren haben, also ein paar Bedingungen erfüllen. Zum einen, sie sollte Platz genug bieten, also Minimum 500 Gigabyte, am liebsten aber ein bisschen mehr, damit ich die Chance habe, vielleicht auch mal zwei komprimierte Images zu speichern, dass ich mal zwei Versionen habe. Das mache ich immer ganz gerne mal. Und zum Zweiten sollte sie möglichst leise sein, denn ich habe hier eine externe Festplatte, die hat, glaube ich, 160 Gig. Und wenn ich die anschalte, dann möchte ich am liebsten rausgehen, weil die so schwingt, die Festplatte. Und diese Schwingung wird übertragen auf den Tisch. Und es ist egal, wo du sie draufstellst, ob auf dem Boden, auf einen massiven Holztisch hier oder auf so einen Wabbeltisch. Das brummt, das ist nicht mehr schön. Also ziemlich ärgerlich. Da hat man einen leisen Rechner, da macht die Platte richtig Krawall. Ziemlich scheiße. Also sie sollte leise sein. Ja, und das waren so Dinge, die haben sich irgendwie ein bisschen ausgeschlossen, jedenfalls zu der Zeit, wo ich das Gerät gekauft hatte. Naja, und jetzt irgendwann bin ich drüber gestolpert, weil es musste jetzt sein, ja. Irgendwann muss man mal ein Backup machen, weil das Gewissen wird immer schlechter und irgendwann gibt es Betriebssystem-Updates oder Software-Updates und man traut sie sich nicht einzuspielen, weil man kein Backup hat. Also jeder, der da draußen irgendwie Produktivgeräte hat, bitte macht ein Backup, bevor ihr irgendwelche Software-Updates oder Betriebssystem-Updates einspielt.
Das heißt, man müsste sich auch, wenn man sich einen Rechner kauft, mit einer, was weiß ich, 350 Gigabyte Platte eigentlich gleich von vornherein im Klaren sein, dass man nochmal die gleiche Menge an Platte braucht, um ein Backup zu machen.
Korrekt. Empfehle ich jedem.
Ja,
also tut das. Ganz wichtig dabei ist, wenn man sich so eine große Festplatte kauft, das ist nämlich etwas, was ich von mir auch kenne, dass ihr müsst euch im Klaren sein, schreibt da dick drauf Backup oder irgendetwas. Das ist eine reine Backup-Platte.
Die sollte man dann auch möglicherweise vielleicht abends irgendwie auslagern.
Ja.
Falls es mal zu Hause brennt, dann
das hat man wäre optimal, aber noch. Ich sage jetzt mal, die gehört angeschlossen an den Rechner, wenn das Backup gemacht wird. Oder wenn Daten zurückgespielt werden und dann wird sie wieder abgeklemmt, damit die auch nicht dauernd mitläuft. Also sie sollte auch nicht in einem Tower mit eingebaut sein und immer mit hochbooten, sondern die sollen nur laufen, wenn Backup gemacht wird. Hintergrund ist einfach, die sollen nicht mitaltern.
Ja, jein. Also da, ich sag mal so, die Desktop-Platten zu Hause, ja. Also wenn man so eine Serverplatte hat, die eigentlich eher für Server gedacht ist, die haben eher die, ich habe mal so Rechenzentrumszeug gemacht, die haben eher so die Notwendigkeit, dass sie ständig laufen.
Ja.
Wenn du die dann mal irgendwie zwei Tage ausschälst, dann kann das Schmiermittel verharzen und dann laufen die nicht mehr an. Aber das ist bei den modernen Platten, glaube ich, auch nicht mehr so richtig.
Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Wir hatten das früher mal in einem Novell-Server, der lief auch jahrelang rund um die Uhr, 24/7. Und dann haben wir die irgendwann mal anhalten müssen wegen irgendeines Updates und am nächsten Tag dann wieder gestartet und die haben die Bootpartition nicht gefunden,
ja. Weil
die Platte abgekühlt war und die Abstände zwischen den Sektoren, die Abstände, die waren quasi geschrumpft. Das heißt, wir mussten die Platte erstmal ein paar Stunden warm laufen lassen und dann ging sie wieder. Das war auch lustig.
Geil. Das
war früher so. Nee, aber ich rede ja von ganz normalen Festplatten, so für den Hausgebrauch,
die man dann
so
kauft. Dann erzähl doch mal, was du
da
jetzt getan hast.
Da habe ich mir jetzt halt gegönnt eine externe Platte von Seagate und die nennt sich Free Agent Pro. Mhm. Hat 750 Gigabyte, es gibt die auch kleiner, aber wie gesagt, ich brauchte Platz. Und wie gesagt, ganz wichtig, diesen Platz bitte nicht so verstehen als, okay, es ist ja eigentlich eine Backup-Platte, aber jetzt habe ich hier diese zwei Videos und ich weiß nicht wohin, dann packe ich die da jetzt mal mit drauf. Buff, schon verloren, weil ab dann ist in euren Köpfen klar, ach, das kann ich auch für Bewegungsdaten benutzen. Tut es nicht. Wenn ihr so einen Fall habt, dann braucht ihr eben zwei externe Festplatten, eine zum Backuppen und eine zum Arbeiten. Das ist meine reine Backup-Festplatte. Warum das so wichtig ist, erzähle ich dann gleich noch. Also 750 Gigabyte, sie kommt in der Version, wie ich sie bestellt habe, mit zwei verschiedenen Interfaces, also eigentlich dreien, aber mit Interface meine ich jetzt wirklich ein Modul, das kann man mit einer Schraube unten reinklemmen, das wird so angedockt und an diesem einen Modul, da ist ESATA und USB dran. Das halte ich hier gerade in meiner Hand, weil das benutze ich im Augenblick nicht. Und an diesem anderen Modul, was man reinschrauben kann, da muss das erste rausgeschraubt werden, da ist FireWire 400 und zwar zwei Anschlüsse. Mhm. Bei FireWire kann man ja so hintereinander schalten. So, und ich benutze mit FireWire hier am Rechner, weil da habe ich nochmal gerade den Port noch für frei und FireWire ist eh ganz nett, weil es den CPU etwas schont im Gegensatz zu USB. Und ESATA habe ich am iMac nicht, so einfach ist das. Also wichtig zu wissen, wenn ihr das liest, die kann nicht alles gleichzeitig, sondern ihr müsst euch entscheiden, ESATA USB oder FireWire. Muss man dann eben rausschrauben. Okay. Dann ist es eine Festplatte, die ist auf den Fotos zu sehen, die steht aufrecht. Das hat so ein bisschen was von 2001, diesen Film, weißt du, wo am Anfang dieser schwarze, was ist es? Du weißt, was ich meine, ne?
Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Dieses schwarze Teil, was da aufrecht steht, wo das Wissen der Menschheit drin ist, was sie da finden. So ähnlich sieht diese Festplatte aus. Also sie steht aufrecht in die Höhe, also als ob man eine 3,5 Zoll Festplatte einfach auf die Schnittstelle stellt. Aha. Ist ganz nett in schwarz ummantelt. Sieht ganz nett aus. Und auf den Fotos sieht das immer so aus, als ob das Gehäuse in der Mitte so ein orange- oder bernsteinfarbenen Rand hätte. Mhm. Als ob das so eingefasst ist. Ist es aber nicht. Also wenn der Strom aus ist, ist das Gehäuse komplett schwarz.
Ah.
Und das, was in der Mitte so bernsteinfarben ist, das ist das Licht, wenn sie an ist.
Verstehe.
Und das ist dunkel, wenn sie im Standby ist und es ist hell, wenn sie aktiv ist und es pulsiert so ganz leicht, wenn Zugriff stattfindet.
Ist ja also süß.
Recht elegant gemacht, so vom Design. Ein Haken hat das Ding und zwar der Ein-Ausschalter ist ein Sensorschalter. Das heißt, sie ist eigentlich nie richtig 100% aus. Das geht mir eigentlich ein bisschen gegen den Strich, weil ich sag mal, wenn ich eine Backup-Platte nicht brauche, dann soll sie auch keinen Strom verbrauchen. Man kann sie also nicht richtig ausschalten. Da muss ich mir nochmal was einfallen lassen. Sensortaster. Hm. Und das verursacht dann auch gleich ein Problem hier, zumindest am Mac. Ich kenne das noch von anderen Mac-Usern. Ich habe noch keinen Windows-User oder Linux-User getroffen, der mir da was drüber erzählen konnte. Hier am iMac ist es so, über FireWire angeschlossen. Sie hängt hier am FireWire 800-Port mit einem Kabel, was das entsprechend adaptiert. Das ist so, wenn man diese Platte ausschaltet, da muss man halt 3 Sekunden auf den Sensortaster drücken, dann geht sie auch aus. Und wenn ich dann direkt im Anschluss oder eine halbe Stunde später wieder drauf drücke, dann geht sie auch wieder an. Mhm. Lasse ich sie jetzt aber sehr lange aus, also über Nacht zum Beispiel, irgendwie mal 8 Stunden aus oder während ich zur Arbeit bin, komme ich nach 8, 9 Stunden wieder nach Hause, dann geht sie nicht mehr an.
Was?
Dann drückst du vorne also auf diesen Sensortaster und reagiert einfach nicht.
Nee.
Doch.
Das ist ein Scheiß.
Das ist irgendwie ziemlich Panne.
Das will ich nicht haben. Das
man kann dann halt hinten den Stromstecker ziehen und wieder dran stecken, dann geht's wieder. Das ist reproduzierbar. Und das fand ich sehr, sehr komisch. Ich habe es dann mit dem USB-Interface ausprobiert. Also habe unten das Modul abgeschraubt und dieses USB-Modul angeschraubt und dann eben alles mit USB verbunden. Damit ging es. Bin ich also wirklich über Nacht, habe ich das Ding ausgelassen und nächsten Morgen konnte ich es wieder anmachen.
Ja, cool.
Also ich tippe auf irgendein Problem in diesem FireWire-Modul. Ich hatte auch schon mit Seagate jetzt gesprochen mit dem Support und die haben gesagt, ja, könnte entweder an dem Modul liegen oder am Rechner. Wenn es eben auch mit einem anderen Rechner auftritt, dann könnte es an dem Modul liegen und vielleicht umtauschen und so. Könnte man auch machen, alles ganz reibungslos. Aber wie gesagt, ich habe jetzt von 3 anderen Mac-Usern gehört, dass sie das Problem auch haben. Also keine Ahnung, ich habe bloß keinen anderen Rechner mit FireWire, wo ich das dran ausprobieren könnte. Da muss ich noch mal ein bisschen suchen gehen. Vielleicht mal in die Firma mitnehmen, aber mal gucken.
Okay.
Also das ist ein echter Haken. Und der andere Haken ist auch die aufrechte Position, also dass sie aufrecht steht. Dadurch wird sie nämlich relativ kopflastig. Und sie steht hier bei mir auf so einem Seitentisch, auf dem auch der Drucker draufsteht und eine andere Wechselfestplatte.
Und wenn der druckt, dann wackelt der Tisch.
Ja, wenn der Drucker druckt durch die Fliehkräfte, die da auftreten, ja, von diesem Druckkopf, dann wackelt der Tisch immer ein bisschen nach hin und links und rechts hin und her. Und meine alte Wechselfestplatte, die steht da wie ein Fels in der Brandung. Mhm. Und die neue, da habe ich ein bisschen Angst.
Da musst, musst du jetzt noch in den Bastelladen gehen und dir rechts und links so eine Buchstütze dran schrauben.
Ja, ich werde sie einfach woanders hinstellen, weil es ist ohnehin meine Backup-Platte. Wie gesagt, das habe ich ja schon erzählt, wie wichtig das ist. Und die will ich eigentlich auch gar nicht immer direkt neben dem Arbeitsplatz stehen haben, sondern die kommt irgendwo ganz woanders hin, irgendwo hin ins Regal. Muss ich nochmal gucken. Aber das sind so die zwei Haken. Also wenn man das wirklich als Arbeitsplatte einsetzen will, mit Firewire reproduzierbar, nach ein paar Stunden geht es nicht mehr an. Hier am Mac. Ich weiß nicht, wie das unter Windows aussieht. Und mit USB funktioniert's. Naja, und man kann sie halt nicht hundertprozentig ausschalten, außer man zieht einen Stromstecker. Also da werde ich mir vielleicht nochmal irgendwie einen Schalter dazu basteln.
Okidoki.
Ja, ansonsten Geschwindigkeit ist okay. Ne? Also gut, das Backup dauert eh ein bisschen länger, weil ich das in so ein Image schreiben lasse. Da kann ich jetzt die volle Leistung gar nicht von ausschöpfen. Also was? Speed kam es mir gar nicht an.
Was nimmst du denn da? Mal völlig weg vom Thema kurz.
Als Software?
Ja.
Bisher super duper.
Super duper. Da habe ich von gehört, das muss recht gut sein. Ich habe noch cool, meine Backups sind noch eher so skriptgesteuert, reine Kopien von Dingen, aber ich glaube, das muss ich mal langsam mal sicher wirklich einen guten Tick nach oben bewegen.
Mhm. Nee, super duper ist cool. Da mache ich einmal ein komplettes Backup vom gesamten System.
Ja.
Und dann eben jede Woche einmal quasi die Änderung übertragen, sodass ich in dem Image immer den Stand habe, der auch auf dem Rechner ist. Und was ich gelöscht habe, löscht er auch im Backup. Mhm. Das ist also wirklich, es ist ein Image. Es ist für mich keine Historie der Daten oder so etwas. Es ist nur ein Image. Falls das Ding jetzt kaputt geht, dann klemme ich die Daten an einen anderen Mac, spiele das zurück und kann weiterarbeiten.
Und jetzt hast du ja das neue, nochmal, sorry, wir kommen gleich wieder zum Thema Fotografie zurück, aber jetzt hast du dir ja das, hast du dir das neue, nee, du hast noch nicht das neue Mac OS, aber das willst du jetzt drauf tun.
Den Leopard?
Ja.
Mit dem warte ich noch.
Mit dem wartest du noch, okay.
Definitiv.
Ja, mein Bruder hat sich's gleich installiert und der spielt jetzt mit Time Machine, finde es ganz toll.
Kann ich mir gut vorstellen, ja. Also Time Machine, nette Sache, aber Leopard als solches warte ich noch.
Naja, gut. Ich auch, also hier
Produktions... Da werden Updates kommen und hier für das Firewire Audio Device gibt's noch keine Treiber und Nee. Das braucht noch.
Das braucht noch. Ja, okay, also Fazit?
Fazit, extrem leise Platte, habe ich noch gar nicht gesagt. Die ist echt super leise. Die ist so leise, dass, also ich habe hier so eine Heizung drin in dem Raum, die rauscht manchmal so ein kleines bisschen. Und wenn die Platte läuft, das kann ich nicht unterscheiden, was dann da gerade rauscht. Also eigentlich ist es noch leiser. Mhm. Und als das Super-Duper-Backup lief und an einer Stelle ein bisschen länger gebraucht hat, da habe ich zwar vorne gesehen, dass das Licht pulsiert, aber weil der Fortschrittsbalken nicht weiterging, habe ich gedacht, das Ding ist abgestürzt. Und habe ich meine Hand aufgelegt auf die Platte, um dieses kleine Klackern von diesen Schreibleseköpfen zu spüren. Mhm. Und das ging irgendwie nicht so richtig. Und dann bin ich näher rangegangen, habe echt das Ohr auf die Festplatte draufgelegt, zu hören, dass das so ein bisschen geklackert hat noch.
Ich stelle mir das gerade vor, Boris, halt, Platten heilen durch Hand auflegen. Klasse. Ja. Also sie ist leise, sie hat so ihre ein, zwei kleinen Macken, was das Außen anschalten angeht und kein wirkliches Ausschalten wegen Standby und so.
Sie ist super leise, aber sie leidet etwas unter ihrem Design.
Ja, okay, also das gut, lassen wir es einfach dabei stehen.
Ich werde es halt trotzdem behalten, weil wie gesagt, als Backup-Platte ist mir wurscht, ich ziehe den Strom eh und dann passt das schon.
So, und jetzt hast du dich im Vorfeld der Sendung mit dem Philipp ans Telefon,
kann man nicht sagen,
an Skype geschwungen, genau.
Genau.
Und ja, da hören wir doch jetzt auch mal rein.
Jo. Dreimal hat er es versucht, endlich hat es geklappt. Ich habe den Philipp am Rohr, den Philipp von der Seite www.fotozauber.de. Hallo Philipp.
Hallo Boris.
Das hat ja ein bisschen gedauert, bis wir zusammengekommen sind, ne?
Ja, aber gut, ich will Weile haben und
ja, hat es ja geklappt. Deine erste Mail ist irgendwie völlig untergegangen, deine zweite, die habe ich dann aufgegriffen und zwei Monate später hast du nochmal nachgebohrt und schon sind wir hier im Interview, sehr schön.
So schnell kann es gehen.
Genau, sag doch einfach mal kurz, wer bist du eigentlich?
Ich bin der Philipp von Fotozauber, wie Boris eben schon vorstellte. Und ich habe auf meiner Seite diverse Hilfsmittelchen für Photoshop soweit erstellt.
Wie alt bist du eigentlich?
Ich bin 27.
Mhm.
Und ich habe in Trier bis vor einem Jahr Kommunikationsdesign studiert und habe jetzt seit einem Monat eine feste Arbeitsstelle gefunden in München. Und dadurch leidet Fotozauber auch so ein bisschen. Aber nu, es geht voran.
Und du hast mir gerade erzählt, du bist einer der seltenen Spezies, die zu Hause mit dem PC arbeiten und auf der Firma mit dem Mac.
Ja, zwangsläufig. Ich würde eigentlich lieber auf Firma auch mit PC arbeiten, aber das geht leider nicht, weil das halt so ein schöner, kompletter Mac-Workflow ist.
Ja.
Und ich stehe jetzt nämlich alleine mit der Meinung, dass PC besser sind, aber damit mache ich mir jetzt wahrscheinlich auch eine ganze Menge Feinde unter all den Grafikern hier, die dazuhören.
Weiß ich nicht, finde ich eigentlich gar nicht. Also ich finde dieses alte Klischee, dass man nur am Mac mit Grafik arbeiten könnte, ist eigentlich überholt, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, denke ich mal. Okay, du hast also viel mit Grafik zu tun, du hast das alles mal irgendwie studiert. Was genau bietest du auf deiner Seite eigentlich an?
Ich biete auf Fotozauber dem kreativen Einsteiger, Fortgeschrittenen und ich sag auch mal dem Profi, vielleicht übertrieben, aber gut Fortgeschrittenen, jede Menge Hintergrundinformationen zur digitalen Bildbearbeitung. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Photoshop. Das heißt, die ganze Seite hatte damals begonnen mit so einem kleinen Grundlagendokument für Photoshop, das man sich runterladen konnte als PDF. Das war vor 5 Jahren. Wow. Und im Laufe der Zeit hat sich das immer weiterentwickelt. Momentan sind wir bei der 4. Version angekommen. Mhm. Und es gibt deutlich mehr Inhalte. Das heißt, nicht nur dieses reine Grundlagen-PDF zu Photoshop, sondern es gibt zahlreiche Photoshop-Tutorials. Das sind wir momentan, ich muss lügen, ich glaube irgendwie bei 70, 75 Stück angekommen in dem Dreh.
Hui.
Daneben so Illustrator, diverse HTML, CSS-Geschichten, Hintergrundwissen zu Fotografie über zum Beispiel RAW-Dateien oder HDR- bzw. DRI-Aufnahmen und. Also das ist ein recht reichhaltiges Angebot geworden. Da kann man sich einfach mal durch die Seite durchklicken oder auch ganz einfach auf die Sitemap einmal draufschauen. Dann hat man so eine gewaltige Übersicht und kann dann erstmal so eine halbe Stunde nach unten scrollen.
Also wer jetzt gerade nebenbei, während er uns zuhört, da mal auf die Seite gucken will, Fotozauber schreibt sich mit PH. Also genau, PHOTO und dann zauber.de.
Das F war leider schon vergeben und ich bekomme das auch nicht. Das ist ein bisschen gemein, aber...
Ja, wir können es ja dazu sagen, dann passt das schon. Ja. Alle anderen finden den Link natürlich in den Shownotes auf happyshooting.de, ist ja auch logisch. Ja, du sagst, das alles hat angefangen mit einer PDF-Datei. Wie genau kam es denn dazu, zu dieser Datei? Wie hat das alles mal
angefangen? Das hat damit angefangen, dass ich damals vor längerer Zeit, als ich im Grundstudium noch war, in meinem Studium, habe ich für ein Semester unter mir Photoshop-Schulung gegeben. Und hatte eigentlich ursprünglich nur vor, so ein kleines Handout zu geben, so 2, 3 Sachen, wichtigsten Funktionen von Photoshop. Und das hat dann in meinem Eifer in einem 40-seitigen PDF-Dokument geendet, das ich dann ausgedruckt allen ausgeteilt habe. Und ich fand das dann so ein bisschen schade, das nur auf diesem einen Dokument für die 10, 15 Leute da beruhen zu lassen. Und habe das auf eine Seite gestellt im Internet und damit auch der Öffentlichkeit eben zur Verfügung gestellt. Und dann kamen laufender Zeit mehrere E-Mails rein, dass das doch ziemlich klasse sei, ob man diesen Kursen auch teilnehmen könnte als Privatmensch und nicht Student. Und daraufhin ist dann im Grunde genommen so die erste Fotozauberplattform entstanden. Es war damals noch ganz klein. Es war im Zentrum wirklich nur diese eine Schulung. Es gab, glaube ich, noch 3, 4 Tutorials dazu. Und das war es dann auch.
Du sagst gerade Schulung und Tutorials. Da unterscheidest du?
Da unterscheide ich, genau. Und zwar Tutorials sind für mich so kleinere themenspezifische Workshops. Das heißt, die klassischen Tutorials, die man auf vielen Seiten im Internet findet. Das heißt, meinetwegen leuchtende Objekte oder Arbeit mit Einstellungsebenen. Also wirklich ganz gezielt ein Thema aufgegriffen.
Okay.
Und das dann relativ knapp erklärt. Wobei ich da mich allerdings auch so ein bisschen unterscheiden möchte von vielen anderen Tutorial-Seiten, bei denen es nach dem Motto aufgebaut ist, klicke hier, klicke da, mach da. Das heißt, der Leser klickt sich eigentlich nur dumm durch, weiß aber gar nicht wirklich, was er da macht.
Okay.
Und ich versuche in den Tutorials immer so ein bisschen noch Hintergrund zu erklären, warum mache ich das jetzt eigentlich und gehe noch so ein bisschen mehr auf diese Funktion ein.
Das finde ich
gut. Dadurch werden die natürlich auch ein bisschen länger, die Tutorials. Mag dem einen oder anderen vielleicht nicht gefallen, weil es eben nicht ganz so kompakt ist, aber ich habe soweit eigentlich die Erfahrung gemacht, auch aufgrund diverser Resonanz, die da zurückkam, dass die Art und Weise eigentlich doch recht gut ankommt und dass auch ziemlich gelobt wurde gegenüber anderen Seiten, die das eben zu knapp fassen.
Ja, das ist generell ein guter Tipp. Das sagen der Chris und ich ja auch immer wieder, dass es halt wichtig ist, zu verstehen, warum irgendetwas nun gerade passiert, weil nur dann hat man halt die Chance, auch alternative Lösungen zu finden, wenn jetzt irgendwas mal gerade nicht so funktioniert, wie man das will.
Ja. Vor allem habe ich jetzt sonst auch gar nicht die Möglichkeit, für mich selber zu verstehen, okay, jetzt in dem Fall klappt das so und so, aber jetzt habe ich meinetwegen ein anderes Motiv und will das genauso machen. Dann verstehe ich ja gar nicht, was muss ich jetzt eigentlich tatsächlich tun. Dann habe ich so meine festgegebenen Werte, aber dann klappt es nicht, weil die Auflösung ganz anders ist und dann wirken die Effekte zu klein oder wie auch immer.
Ja.
Und daher versuche ich das schon so, das Hintergrundwissen eben zu vermitteln, dass man das später eben auch auf eigene Faust dann transferieren kann auf andere Bilder.
Und jetzt hast du insgesamt wie viele Workshops und Tutorials etc. auf der Seite?
Puh, das kann ich im Kopf jetzt gar nicht sagen. Im Bereich Photoshops sind das so ungefähr 65, 70 Tutorials. Illustrator ist gerade im Kommen. Da haben wir, glaube ich, 1, 2, 3, ich zähle gerade durch, 4, 5, 6, 7 und 10. Das ist noch recht übersichtlich.
Okay.
Dann gibt es einige wenige Flash-Tutorials, wobei das mehr so eine Randerscheinung ist.
Und du machst jetzt auch Videos.
Genau, Videos gibt es auch jetzt seit etwa einem halben Jahr verstärkt. Da haben wir momentan 9 Stück zusammen, aber das werden auch immer mehr. Und bei den Videotutorials, vielleicht auch noch ganz interessant zu erwähnen, gibt es in der Regel zu jedem immer noch die Textvariante. Das heißt, wenn ich auf eine Seite gehe, auf der ein Videotutorial ist, habe ich links in so einer Infoleiste noch direkt einen Link zu dem entsprechenden Texttutorial.
Mhm.
Das heißt, ich kann, wenn mir das im Video zu schnell geht, jederzeit das im Texttutorial nochmal nachlesen und wirklich Schritt für Schritt für mich durchgehen und bekomme in den Texttutorials meistens auch noch ein paar mehr Hintergrundinformationen, weil ich die Videos immer versuche, etwas knapper zu halten, damit das nicht zu viel an Traffic verursacht, beziehungsweise auch nicht zu lange Ladenzeiten für den Benutzer eben in Anspruch nimmt.
Okay. Und das klingt jetzt schon so durch, als ob du immer noch fleißig dabei bist. Also es gibt immer noch neue Sachen dazu?
Es gibt immer wieder neue Sachen.
Ist so in welchen Intervallen?
Das gibt leider keine regelmäßigen Intervalle. Okay. Wie gesagt, ich arbeite inzwischen seit einem Monat fest nebenher, davor Studium und noch andere Hobbys. Und diese ganze Plattform ist mehr oder weniger ein Solo-Projekt. Ich habe einen guten Freund, der mir in technischen Belangen noch aushilft. Und einen anderen Bekannten, der mir jetzt mit der aktuellen Version das Content-Management-System dahinter eingerichtet hat und auch in der Technik ein bisschen aushilft.
Mhm.
Aber was die Inhalte betrifft, bin ich da im Prinzip so ziemlich auf weiter Flur. Alleine. Gab es da schon ab und an mal Leute, die meinten, ja, wir helfen, aber wie man es halt so kennt, passiert doch recht wenig.
Ja, ja, wenn es dann an die Arbeit geht.
Ja, richtig. Das heißt, ich kann das nicht wirklich sagen, dass jetzt jede Woche da ein Tutorial kommt. Es gibt mal eine Phase, wie dieses Wochenende zum Beispiel, da wird eine ganze Menge aufgearbeitet. Da kommen dann mal 3, 4 Workshops innerhalb von 2 Tagen. Dann kann es mal sein, dass ein paar Wochen lang gar nichts funktioniert.
Kann man das abonnieren, dass man mitkriegt, wenn was Neues kommt?
Es gibt einen RSS-Feed.
Sehr gut.
Den man sich da abonnieren kann. Den bekommt ihr über den Kontaktbereich, dann Newsletter RSS.
Ach, da sehe ich schon.
Könnt ihr das Ganze abonnieren.
Cool.
Beziehungsweise, ja, genau, das ist eigentlich so der richtig.
Das ist doch schon mal nett. Und das Ganze bietest du noch kostenlos an?
Das Ganze ist kostenlos, alle wow. Tutorials sind kostenlos und diese Schulung, auf die ich übrigens vorhin gar nicht eingegangen bin, ich habe mich so in meinen Tutorials verredet, das war noch dieses Ding, Unterschied zwischen Tutorials und Schulungen. Die Schulungen sind soweit noch ein Unterschied, als dass das PDF-Dokumente sind, recht umfangreiche. Die befinden sich im Bereich Workshops-Schulungen und da gibt es derzeit 5 verschiedene Dokumente. Das erste Dokument war das vorhin schon erwähnte Photoshop-Grundlagenschulung-Heftchen. Das sind inzwischen 60 Seiten, ist auch neu aufgelegt worden, indem man eben kompakt so das Basiswissen zu Photoshop-Grundverständnis für das Programm geliefert bekommt. Das heißt, da ist nicht so aufgebläht mit allen Funktionen drin, wie in vielen Büchern, die man kauft, sondern gerade für einen Einsteiger oder vielleicht auch leicht Fortgeschrittenen einfach eine Möglichkeit, das mal gesammelt und in wenigeren Seiten so das Grundverständnis von Photoshop zu erhalten.
Super. Also, ich würde sagen, wer jetzt mal da Bock hat, guckt mal rein, schnappt euch mal euer Photoshop oder eure Bildbearbeitung, weil viele Sachen kann man ja auch mit anderen Bildbearbeitungen genauso umsetzen. Geht mal auf www.fotozauber.de, vorne mit PH, und dann klickt euch mal durch die Workshops, durch die Tutorials, Videotutorials. Was ich auch klasse fand, ist, wo hatte ich das vorhin gesehen, dein Glossar habe ich gesehen. Da kann man nach Begriffen suchen und da wird alles sehr ausführlich erklärt. Ja, Hammerseite. Also guckt euch das an. Philipp, vielen Dank. Ich wünsche dir noch viel Erfolg mit der Seite.
Ja, danke schön. Einen ganz kleinen Nachtrag noch, weil ich es ganz gerne erwähnen möchte. So ein nettes Feature noch, damit ich still. Und zwar haben wir so ein persönliches Kontextmenü eingebaut. Das heißt, wenn man im Forum registriert ist, dann kann man sich rechts oben auf Fotozauber in so eine kleine Box einloggen und hat dann damit einerseits Zugriff auf Funktionen des Forums, das heißt so Standardsachen wie neue Beiträge und private Nachrichten, Aber was das Interessantere ist, wenn man damit angemeldet ist, kann man mit Shift und Doppelklick in den Bildschirm beziehungsweise Alt und Doppelklick so ein kleines Kontextmenü aufrufen, indem man eine Übersicht bekommt über alle aktuelle Artikel auf Fotozauber. Man kann sich Favoriten innerhalb von Fotozauber ablegen. Das heißt, es gibt auf jeder Seite ein kleines Symbol oben. Und wenn man einmal draufklickt, dann wird das in dieses persönliche Kontextmenü integriert. Ich kann meine Freunde aus dem Forum direkt per E-Mail oder persönlicher Nachricht anschreiben oder auch mir Notizen ablegen. Das heißt, ich habe so ein kleines, kompaktes Schaltzentrum, das ich mir ganz persönlich anpassen kann und damit viele andere, weitere Klickwege durch verschiedene Menüs mir sparen kann. Und das ist eine Sache, die ich soweit auf keiner Seite bisher gesehen habe und die ich ganz gern noch erwähnt haben wollte dazu.
Schick, schick. Web 2.0.
Ja, toll.
Alles klar. Ja, Mensch, Philipp, ja. Dann mach's mal gut. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende.
Ja, dankeschön. Dir ebenfalls.
Okay, mach's gut. Tschüss.
Ja, ade, tschüss.
Ja, das war der Philipp von fotozauber.de. Also, was soll ich noch groß sagen? Guckt einfach mal rein und wenn ihr mal ein bisschen was erfahren wollt zu den diversen Bildbearbeitungen und verschiedenen Techniken, ja, schaut da mal rein. Und wenn ihr auch Ideen habt, was er da mal machen soll oder wenn ihr mal was mitmachen wollt, meldet euch einfach bei ihm.
So.
Super, danke Philipp.
Ja, das fand ich auch ganz toll. Jetzt haben wir endlich die lange aufgeschobene Frage von Daniel. Juhu. Thema Objektivkauf. Also wir haben ja in 53 schon geredet über Objektive, ob man lieber ein 2,8er oder ein 3,5er bis 6,3er mit Bildstabilisator kaufen soll, was da besser ist. Und dann die Frage, es gibt ein paar neue Fragen noch.
Genau, ich stelle einfach mal die Frage.
Genau.
Eine Frage ist zum Beispiel, warum sollte man heute noch ein reines manuell fokussierendes Objektiv kaufen? Also ein Objektiv ohne Autofokusmotor? Mhm. Das ist eine Frage.
Ich habe eins.
Und ich sage auch mal, warum eigentlich nicht, oder?
Wieso auch nicht, genau. Willst du gleich beantworten? Ich warte gerade auf die zweite Frage.
Nee, wir machen erstmal die erste Frage.
Tauchen wir rein. Also, gut, manueller Fokus, manchmal geht es nicht anders. Also, Thema ist zum Beispiel folgendes, da gibt es immer wieder Objektive von Drittherstellern, die so spezialisiert sind.
Da muss ich jetzt doch die zweite Frage schon stellen.
Was denn? Nein. Nein, vielleicht kommt es ja zusammen, ist ja egal.
Okay.
Also, klassisches Beispiel, die Russentonne. Sagt ihr das was?
Oh ja, und wie?
Also die in Anführungszeichen Russentonne ist ein...
Also wer jetzt nicht weiß, worum es geht, und wenn ihr gerade zu Hause seid und nicht gerade Auto fahrt, dann gebt mal in euren Webbrowser unter Google Suche oder Abajo oder wo ihr immer suchen wollt, dann schreibt dann mal Russentonne.
Genau, Russentonne ist ein Oberbegriff über... Spiegelobjektive, auch Spiegelteleskope. Das sind also im Prinzip Objektive, die funktionieren wie ein kleines Teleskop. Die haben hinten drin einen Hohlspiegel, der das Bild zurückwirft. Also vorne haben sie eine Scheibe drauf. Durch die Scheibe fällt das Licht rein, wird auf einem konkaven Spiegel, genau, zurückgeworfen. Wieder nach außen quasi. Mhm. Und dann klebt in der Mitte.
Aber gebündelt halt.
Gebündelt. Und dann klebt in der Mitte auf diesem Glas, was vorne drauf ist, klebt ein genau in der Mitte nochmal ein kleiner Spiegel, der es dann wieder zurückwirft in Richtung Objektiv.
Das Licht fällt also rein, wieder Richtung raus und wieder rein.
Genau, also.
Und wird dabei immer weiter gebündelt.
Im Prinzip mit diesem Trick kann man mit relativ kurzer Baulänge ein Objektiv bauen, was relativ lang ist und eine relativ lange Brennweite hat. Und ja, da, also es funktioniert wie ein Teleskop. Man sollte es auch, ich habe schon Leute dann da durchschauen sehen, die dann gemeint haben, ja, und wo ist jetzt dieser schwarze Punkt in der Mitte? Weil vorne auf dem Glas, das in der Mitte klebt, aber das ist optisch funktioniert das halt einfach.
Ja.
Und das Schöne ist dann, die Unschärfen im Hintergrund, die sind dann donutförmig.
Die sind ringförmig, wegen dieses schwarzen Punktes.
Ja. Aber ansonsten beeinflusst das nicht sehr viel. Das ist ziemlich gut. Und das ist zum Beispiel so ein Spezialfall, also so ein Spiegelobjektiv. Ich habe hier eins, das ist, ich weiß gar nicht genau, wer das gebaut hat. Das ist auch wirklich qualitativ, ist nicht der Oberbringer, aber ich brauche 500 mm so selten, dass ich dann schon mir die Frage stelle, soll ich mir für was weiß ich, 150 Euro ein Spiegelteleskop quasi für die Kamera kaufen? Oder soll ich mir für 1250 Euro ein spezialisiertes Objektiv aus dem Bereich zulegen.
Mhm. Und oder da, noch weit mehr.
Und da ist es einfach so, wenn ich mal wirklich einen Job habe, wo ich sowas brauche, dann miete ich mir sowas.
Klar. Oder du kommst vielleicht sogar mit dem einfachen Objektiv hin, je nachdem, ja, was du
die
zu tun
das
hast.
Das andere Extrem ist dann zum Beispiel ein Fisheye. Also ein Fischauge braucht man doch wirklich nicht so oft.
Nee.
Und da ist einfach, ich hatte dieses, leider wurde mir das mal gestohlen, dass dieses Zenitar.
Das 16 mm.
Das ist gute alte 16 mm Zenitar Fisheye, was ich jetzt liebend gerne auch mal auf der Fullframe-Kamera sehen würde. Nee, habe ich ja getestet. Hattest du das nicht dabei?
Das Peleng.
Du hattest das Peleng dabei, okay.
Mhm, ich habe das 8 mm.
Also das sind so Spezialobjektive, die braucht man so selten, dass dann wirklich die Frage ist, kann man für die paar wenigen Einsatzgebiete nicht einfach auf ein bisschen Qualität verzichten, vom Dritthersteller kaufen und entsprechend dann eben ohne Autofokus leben.
Eben ein bisschen auf Komfort verzichten.
Ein bisschen auf Komfort verzichten. Wenn man mehr als ein, zwei Fisheye-Bilder in seine Slideshow bastelt, dann wird es schnell langweilig. Mhm.
Ist übrigens tatsächlich so. Also wenn man mal in so Fotogeschäften guckt, was die an Gebrauchtobjektiven da liegen haben, da sind ja häufig wirklich sehr, sehr alte Objektive dabei. Es ist jetzt aber mitnichten so, dass früher die Objektive jetzt schlechter waren.
Ja.
Also da hat sich halt schon ein bisschen was getan in der Entwicklung, aber auch früher gab es wirklich sehr, sehr gute Objektive und lustigerweise waren die früher auch relativ häufig ziemlich lichtstark. Mhm. Also so 50 mm Festbrennweite mit 1.4 oder sowas, das war durchaus jetzt nichts Unübliches oder sowas.
Damals waren auch die Filme noch nicht so, so lichtempfindlich oder wurden dann schnell sehr, sehr körnig.
Richtig. Also das ist schon sehr, sehr interessant, wenn man dann so ein Objektiv kriegt. Manchmal gibt es ja auch so Objektive von ganz anderen Herstellern und es gibt halt einen Adapter dafür, weil es ja eh wurscht, ist eh alles voll manuell. Also kann das auch ruhig mit einem Adapter sein, der muss nicht elektrisch kompatibel sein, der kann völlig ohne Elektrik sein. Einziger Haken, wenn man jetzt elektrisch losgelöst mit einem Adapter arbeitet, habe ich zum Beispiel bei meinem Peleng mit diesem 8 mm Fisheye. Man hat dann auch in den EXIF-Daten nichts Sinnvolles drinne stehen. Also da steht dann nicht... welche Blende nun irgendwie anlag oder ob ein Autofokus war oder irgendwie. Also es stehen dann ganz komische Daten teilweise drin.
Und du hast natürlich dann potenziell das Problem mit dem Scharfstellen. Also jetzt beim Fisheye oder Extremweitwinkel hast du das Problem eher nicht, weil da hast du eine sehr, sehr
nicht
große
so,
Schärfentiefe.
Nicht so schwer.
Ja. Aber im Telebereich, die heutigen digitalen Spiegelreflexkameras, die kommen nun mal alle mit Autofokus und haben dann eine normale Mattscheibe, da ist eigentlich nicht viel drauf. Also zumindest
nicht. So matt ist die gar nicht, ne?
So matt ist die gar nicht. Und dann hast du eben diesen guten alten Schnittbildindikator. Das finde ich immer noch ein sehr schönes Wort, Schnittbildindikator. Das muss ich mir gleich mal hier als Word of the Day in meinen Skype schreiben.
Schnittbildindikator. Statt der Stempeluhr?
Statt der Stempeluhr, genau. Letztes sind sogar mal Schweinenacken drin, das fand ich auch ganz nett.
Ja.
Lappenkopfsülze
oder sowas.
Ich sammle interessante deutsche Wörter. Na, jedenfalls, dieser Schnittbildindikator, der war früher Standard, als ich früher noch mit meiner alten X700 von Minolta fotografiert habe. Da war ich sehr schnell damit und sehr gut und habe mich auch damals immer gefragt, warum manche Leute so auf Autofokus stehen. Ich habe das gar nicht verstanden. Jetzt hat er natürlich schon was für sich, der Autofokus, muss man schon sagen. Und letztendlich haben die halt diesen Schnittbildindikator nicht mehr heutzutage. Man kann es bei den größeren, besseren Modellen noch irgendwie eine Mattscheibe tauschen, aber da muss man dann schon ins Profi-Level gehen.
Du kannst es auch für die kleineren machen, also für die 300D, 350D, die 400D, also im Canon-Bereich weiß ich es, bei Nikon glaube ich auch, da gibt es von Cut's Eye.
Ja, das ist aber dann nicht
so
nicht original vom Hersteller und so.
Nee. Aber die haben da wohl irgendwie dann eine Anleitung mit dabei und wenn man ein bisschen vorsichtig ist oder man kann es auch machen lassen, ist nicht ganz billig und man erkauft es sich, also man hat dann halt einen schönen Schnittbildindikator oder sie haben glaube ich noch andere Mattscheiben im Programm, aber man erkauft sich das damit, dass zum Beispiel die Belichtungsmessung nicht mehr sauber funktioniert. Mhm. Jedenfalls dann nicht, wenn man zum Beispiel Spotmessung oder ähnliches macht.
Mhm. Cat's Eye, ist das, wie schreibt sich das?
K-A-T-Z und E-Y-E, glaube ich.
Cat's Eye. Es gab Mattscheibe Testberichte. Ah, da werde ich mal reingucken. Das habe ich jetzt noch nicht so gründlich mir angeschaut. Die Website heißt cat's-eye-optics.com.
Schreiben Sie es mit rein gleich?
Mache ich gleich mal in unser Notebook, dann kannst du das gleich in die Shownotes nachher packen.
Cool.
Ja, weil das, also das ist schon, manchmal habe ich es vermisst, manchmal auch nicht, weil ich mittlerweile sind die Autofokus, der Autofokus doch so gut, aber du hast schon Bereiche, in denen es schwierig ist, speziell wenn du jetzt mal so in einen extremen Makrobereich gehst und so.
Fazit, warum noch ein manuell Fokus? Ich würde sagen, es lohnt sich immer dann, wenn man wirklich spezielle Objektive hat, die man nicht so oft braucht. Mhm. Da würde ich sagen, lohnt sich das. Du hast gesagt, den großen Telebereich, da bin ich auch schon am Grübeln. Du hast ja so diese Russentonnen, die gibt es teilweise ja, schon also sehr, sehr günstig.
Ich habe mir die jetzt mal zum Spaß kommen lassen. Ich bin mir noch nicht ganz, ich hab sie noch nicht.
Ach, richtig, du hast eine?
Ja, ich habe die noch nicht richtig gründlich Probe gefahren. Okay. Könnte auch sein, dass ich dann irgendwann die 150 Euro versuche, über eBay wieder reinzubekommen, wenn es wirklich grottenschlecht ist. Aber ich muss es einfach mal gründlich austesten.
Welches hast du, wenn wir schon dabei sind?
Bleib mal dran, ich hol's kurz. Moment. So, da bin ich wieder. Und das ist ein Exacta
500?
Exacta MC Mirror Lens F500 Blende 8.
500 Blende 8, okay, das ist das günstigere, das ist
wirklich günstig.
Weil es gibt auch das 500er mit Blende 5,6, glaube ich.
Ja, yeah, also Blende 8, das ist bei diesen Spiegelobjektiven so, dass die wirklich nur eine feste Blende haben und fertig. Da kann man also wirklich nicht viel tun. Filter sind und dabei, die kann man dann
auch. Ich habe ja spekuliert auf das 5,6er.
Bitte?
Auf das mit Blende 5,6 spekuliere ich ja so ein bisschen, weißt du?
Ja.
So ein bisschen größer. Oder auf das 1000er, das hat dann Blende 10.
Dann brauchst du aber ein Beanbag und ein Stativ und.
Stativ habe ich ja.
Das muss dann, aber dann darf es auch nicht windig sein. Na egal, also es gibt Fälle, wo manueller Fokus völlig in Ordnung ist und es gibt Fälle, wo ich ihn lieber nicht habe.
Jo.
So, jetzt haben wir aber noch das Thema, soll man denn an einen. Objektiv kaufen, was original vom Hersteller ist, oder lieber eins sogenanntes Third-Party-Objektiv, also ein Objektiv, was von einem Dritthersteller gemacht wurde. Was meinst du
dazu? Das ist eine Frage, die taucht immer wieder auf. Ich muss gestehen, dass ich für mich noch keine endgültige Antwort getroffen habe. Ich muss aber auch sagen, dass ich sowas von überhaupt kein Markenfetischist bin. Also ich habe zum Beispiel in meiner Zeit, wo ich einen Führerschein habe, auch schon diverse Autos gehabt. Und das Letzte, was mich interessiert hat, ist, welches Emblem da drauf ist. Sondern ich habe immer auf andere Dinge geachtet. Also wie Verbrauch oder gefällt mir das, hat er genügend Zug und so weiter. Oder kann ich das Dach aufklappen beispielsweise. Das sind also ganz andere Ansätze. Und beim Objektiv bin ich eigentlich genauso. Das heißt, da gucke ich eher, was für eine Leistung bekomme ich für das Geld. Ja, so Preis-Leistungs-Verhältnis, ganz klassisch. Und wenn ich mir da zum Beispiel angucke, ich hatte halt dieses Tele gebraucht, irgendwo im Bereich 70 bis 300 Millimeter wollte ich haben. Und da gab es halt von Sigma die Geräte, die auch so einen Makro-Modus haben, das heißt, die eine relativ gute Naheinstellgrenze haben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und zu dem Preis habe ich zum Beispiel original von Canon nichts gekriegt. Also habe ich zum Sigma gegriffen. Oder wir hatten den schönen Objektivtest hier mal, als uns Tamron das 70 bis 50 mm mit Blende F2.8 mal gestellt hat. Das ist der Hammer. Da kriegst du also inzwischen ja für unter 350 Euro. Ich weiß nicht, wo so der aktuelle Kurs gerade liegt, ob die bei 280 jetzt schon angekommen sind oder sowas. Aber irgendwie so roundabout 300 Euro kriegst du ein Standard-Zoom-Objektiv, sage ich mal, für einen Crop oder im Weitwinkel bis Normalbereich an einer Vollformatkamera. Mit durchgehender Blende von 2.8, was auch noch, wenn man jetzt ein gutes Modell erwischt, was wirklich sehr, sehr scharf ist und auch relativ schnell ist im Autofokus, wenn auch etwas laut. Aber die Leistung für das Geld ist extrem gut. Und Canon hat zum Beispiel auch ein Objektiv in diesem Bereich, also ich glaube auch irgendwie 16 bis 50 oder 17 bis 55, irgendwie sowas, auch mit Blende 2.8. Da zahlst du aber ein Vielfaches von diesem Preis. Und es ist mitnichten besser. Also es ist allenfalls gleich gut von der Abbildungsleistung. Und also da wäre für mich klar, wohin ich gehe, wenn ich mit dem lauten Autofokus leben kann. Also man muss dann immer ein bisschen abwägen, was kriege ich und welche Anforderungen stelle ich da dran? Wofür brauche ich das? Und die Marke wäre mir dann ehrlich gesagt egal, solange es funktioniert. Das ist so meine Meinung dazu.
Ja, also meine Meinung, ich gehe das Ganze ja aus eher der Profisicht an. Und da habe ich oft einfach nicht die Zeit, mich jetzt gründlich drum zu kümmern und alles auszutesten und 200 Testberichte zu lesen. Mhm. Das heißt, ich bin mittlerweile ziemlich fest eingeschworen auf, zumindest in weiten Bereichen, auf die Profilinie von Canon, auf die L-Linie von Canon. Schlicht und einfach, weil da weiß ich, ich kann mich in der Regel, auch nicht immer, aber in der Regel drauf verlassen, dass der Sweet Spot besonders groß ist. Das heißt, dass die durchgehend bei allen Blenden irgendwie gute Abbildungsleistungen bringen. Das bezahlst du allerdings dann auch.
Das ist das die Problem. L-Linsen, die sind
aber
L für Luxus.
Das macht süchtig, ich sag's dir, du, wenn du da mal einmal mit anfängst, das macht ernsthaft süchtig.
Das macht süchtig. Ja. Ich giere so ein bisschen auf das, sag schnell, auf das 17 bis 40.
Das 17 bis 40 ist, macht Spaß. Vor allem eben das auf eine 1,6 Crop-Faktor-Kamera macht das richtig Spaß. Ja. Und ich hab natürlich jetzt den USA-Aufenthalt fleißig genutzt und habe dort Objektive gekauft, weil dank Dollarkurs, der wirklich grausam nach unten gegangen ist, während ich dort war, das hat fast schon körperlich wehgetan, weil ich dadurch ja auch irgendwie weniger Geld verdient habe. konnte allerdings dann...
Wie, du hast die Kurse in Dollar bezahlen lassen? Das hätte ich ja nicht gemacht.
Natürlich.
Ich hätte Euro verlangt.
Dann hätte sich die Hälfte der Amerikaner nicht angemeldet, weil
sie,
komm, du musst Hindernisse aus dem Weg räumen. Ist ja wohl klar. Stell dir vor, ein Franzose kommt hier nach Deutschland und verlangt sein Honorar in Franc.
Der hat er ja nicht mehr, der hat ja auch Euro.
Ah, stimmt. Dann ein Schwede. Der verlangt es in Kronen.
Den verstehe ich sowieso nicht, aber mach weiter.
Nee, ich habe natürlich zugelangt, während ich dort war.
Was hast du denn alles so, wenn du drüber reden magst?
Ja, nö, ich hab mir das 24 bis 105 Blende 4 L mit Bildstabilisator geholt. Gebraucht wohlgemerkt. Und der Zusammenhang zwischen gebraucht und also gut gebraucht, da kommen wir ja gleich auch noch dazu, wie
ganz genau.
Thema Gebrauchtkauf. Also ich habe mir das dort gebraucht bei einem Händler meines Vertrauens geholt und habe dann quasi umgerechnet mit Dollarkurs und dem Gebrauchtkauf. Ich glaube, es hat letztendlich weit weniger als die Hälfte gekostet, was ich neu in Deutschland gezahlt hätte. Also es hat sich durchaus sehr gelohnt.
Das die Ding Hälfte?
Ist, das Ding ist neuwertig. Das Ding ist bei jemandem ein halbes Jahr in der Fototasche gelegen und wurde nie benutzt. Was willst du da noch? das hat sich wirklich rentiert. Und dann habe ich jetzt.
Wobei ich hätte jetzt mit einem 24 bis 105 kann ich am Crop nicht so viel anfangen. Das passt mir nicht so richtig.
Nee, aber, das passt dir nicht, aber für mich ist das eben, mit Vollformat ist das jeden Tag mitnehmen Rumlaufobjektiv schlechthin.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Und dann habe ich mir, du kennst mich ja, ich bin immer so dieser, ich bin der große Fan von dem 50 1,8. Egal, ob jetzt Canon oder Nikon, das ist einfach ein Muss-Objektiv. Festbrennweite.
Ja. Das ist so zum die Einstiegsdroge so ein das bisschen. Ist
die Einstiegsdroge.
Für Lichtempfindlichkeit.
Genau, also mit Blende 1,8 ist man natürlich schon super dabei. Ich habe kurz vor meinem Trip nach USA, das ist der Nachteil davon, es ist nicht besonders gut gebaut, ich habe kurz vor meinem Trip meins zerstört.
Ups.
Ich habe es fallen lassen und dann plopp viel vorne der innere Teil, das Frontelement fiel raus.
Hättest du was gesagt, hättest du meins gekriegt.
Nee, wenn ich dann schon mal in USA bin,
verstehe.
Dann kaufe ich mir
jetzt das. Jetzt hast du aber keinen 1,8er gekauft, oder?
Nein, habe ich nicht. Und ich habe dann, weil ich in USA war, habe ich mir jetzt das 1,4er gekauft.
Na klar.
Das ist ein bisschen stabiler gebaut und das hat so einen Ultraschallmotor drin, so USM.
Mhm. Aber kein Ring.
Nee, aber trotzdem, du hast trotzdem FTM, also Fulltime Manual. Das ist dieses, dass du quasi fokussierst und während du den Knopf halb gedrückt hältst, kannst du trotzdem noch manuell weiter fokussieren, falls du doch was korrigieren möchtest oder so. Mhm. Also das ist, ja, das ist spaßig. Also da, ich meine, die halbe Blende macht jetzt auch nicht aus, aber
die Verarbeitung ist halt schöner.
Besser verarbeitet und geht nicht so schnell kaputt und so weiter.
Und der Fokus soll besser sitzen, habe ich mir sagen lassen.
Und der Bokeh ist schöner angeblich. Bokeh ist die Unschärfe im Hintergrund. Da soll,
hat, glaube ich, mehr Lamellen, ne?
Das hat irgendwie mehr, zwei Lamellen mehr und ist runder und dann sieht der Bokeh hinten auch wirklich schöner aus. Mhm. Na egal, also ich sag mal, ich kann es durchaus nachvollziehen. Bitte?
Ja, ist geil. Ich habe zwei- oder dreimal versucht im Forum mir das 50er 1,4 Gebrauch zu schießen und es hat immer nicht geklappt. Das war mal schon weg. Oder es war zu teuer.
Du musst das einfach auf eBay tun. Ich habe da auch schon für ein Objektiv auf eBay ein halbes Jahr gewartet.
Ja, eBay ist ja... Ah. Weiß nicht, da kann ich es auch gleich neu kaufen vom Preis. Also da mal ein Schnäppchen noch zu schießen, ich weiß nicht.
Na gut. Nee, jedenfalls ist das jetzt für mich, also nochmal Fazit zum Thema Original oder Dritthersteller. Ich denke mal, es gibt durchaus bei Sigma oder Tamron oder sonst was Objektive, die es locker mit den entsprechenden Markenobjektiven aufnehmen können. Mhm. Nur ist mein persönliches Problem, da muss ich zum Teil einfach zu viel vergleichen und suchen und Testberichte lesen und die Zeit habe ich gar nicht.
Und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass man auf große Streuungen, auf Serienstreuungen trifft. Also bei dem Tamron 70 bis 50, da lese ich im Forum recht häufig, dass es sehr, sehr scharfe gibt und es gibt sehr, sehr unscharfe. Hm. Und dann muss dann halt nochmal eingeschickt oder korrigiert oder umgetauscht werden. Also das kann dann halt passieren. Und ich denke mal, wenn man in die Profiliga greift, ich meine, man bezahlt es schlussendlich auch, also diese L, die sollen deutlich geringere Spannweiten haben zwischen gut und nicht so gut.
Ja, da ist einfach Thema Qualitätssicherung und alles. Das ist alles das, dieses personalintensive Zeug, was die dann unter anderem auch teuer macht. Da sind auch andere Gläser zum Teil drin verbaut, die dann Fluoridgläser und so weiter. Also wie auch immer, es ist auf jeden Fall, ich denke mal, wenn du...
Aber ich denke, wer jetzt einfach privat zu Hause Fotos macht oder...
Nee, hobbymäßig ist das ein anderes Thema, ganz klar.
Ich würd niemals Drittanbieter komplett ausschließen.
Nö, auf keinen Fall. Und dann natürlich die nächste Frage jetzt, als letzte Frage, ich glaube, heute überziehen wir wieder.
Macht doch nichts.
Macht ja nichts, genau. Gebraucht oder neu?
Gebraucht oder neu? Da sag ich mal, gebraucht kaufen, klar, warum nicht? Aber mit einer Einschränkung. Mhm. Nämlich, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Also guckt euch an, was ihr da kauft, von wem ihr das kauft. Was du gesagt hast, du hast ein gebrauchtes Objektiv gekauft, hast das in der Hand, das ist neuwertig. Sowas gibt's einfach.
Ja.
Es gibt Leute, tatsächlich, haben einfach viel, viel Geld. Das können junge Leute sein, ich sag mal so aus der Yuppie-Ecke, erfolgreich, ja. Mercedes vor der Tür oder BMW heutzutage ja oder sonst was und großes Eigenheim und wollen jetzt auch mal fotografieren und dann gehen die los und dann wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Dann wird eine Vollformatkamera mit den Besten vom Besten gekauft, eine riesen Fototasche und alle Objektive. Und nach 3 Wochen werden die ersten fast unbenutzt wieder verkauft, weil es ja ganz neue und viel, viel bessere Objektive gibt.
Da muss man zuschlagen.
Sowas gibt es. Und wenn sowas günstig abverkauft wird, dann zuschlagen. Oder wenn ihr genau wisst, das ist ein Studiofotograf. So, die Kamera und das Objektiv hat das Studio im Grunde genommen nie verlassen. Also höchstens mal zum Stadtfest vielleicht, aber nicht in die Sahara oder in den tiefsten Dschungel oder sowas. Zuschlagen, wenn der Preis stimmt. Anders sieht das jetzt wieder aus, wenn man mit jemandem spricht und der sagt, ja und so und das Stativ hält ja auch immer noch, obwohl er schon 5-mal durch Afrika in den, ne, so mit dem Offroader irgendwo jenseits der Straßen unterwegs war und da hat er auch immer viele schöne Fotos mit den Objektiven gemacht und jetzt ist er halt umgestiegen auf ein anderes System und so weiter, dann wäre ich ein bisschen vorsichtig.
Da hast du dann unter Umständen
die können gelitten haben.
Gilb drin oder irgendwelche Pilze und sonst was, wenn das Thema Feuchtigkeit
sein, ne?
mitspielt und so. Ja, ja.
Das Risiko ist einfach da.
Ja.
Also das mag vielleicht auch, häufig sagen die auch von außen, dass es ein bisschen zerkratzt ist, und das wäre mir auch völlig Wurst, solange es noch funktioniert. Solange die Linsen nicht zerkratzt sind. Aber man weiß eben doch nicht, ob da irgendwelche mikroskopischen Staubpartikel eingeschlossen sind, und je länger man es benutzt, dann schleift irgendwas ab. Oder wie du sagst, da hat sich irgendein Pilz dann gebildet, weil es Feuchtigkeit abgekriegt hat und sowas.
Ja.
Vorsichtig damit. Also gucken einfach. Und vor allen Dingen, guckt bitte bei Gebrauchtkauf immer mal, für wie viel ihr denn das Gleichobjektiv neu bekämet. Denn wenn man neu kauft, dann kriegt man ja auch wieder Garantie da drauf. Die kann ganz unterschiedlich sein. Mindestens zwei Jahre Gewährleistung gibt es in jedem Fall. Meistens irgendwie auch ein, zwei Jahre Garantie. Also guck da mal. Denn es kann durchaus sein, dass es ein Objektiv neu, ich sag jetzt mal, für 300 Euro gibt, und jemand bietet das dann gebraucht für 250 an. Ist vielleicht erst ein Jahr alt, ist ja schön. Dann muss ich mir aber überlegen, ob mir diese 50 Euro wert sind, dieses Risiko einzugehen. Man weiß nicht genau, was man da kriegt, man kann es nicht wieder zurückgeben und solche Geschichten. Wenn er dann aber sagt, es kostet 150, dann würde ich zuschlagen. Ne? Also wägt da mal ein bisschen ab.
Ja, und wie gesagt, ich hatte ja in USA Objektive gekauft, und die habe ich dann dort vom Gebrauchthändler meines Vertrauens gekauft. Da gibt's nämlich, das ist gar nicht so abwegig, wenn du ein teures Objektiv willst, da vielleicht auch mal im Ausland zu schauen. Ich habe mir auch schon hier von Deutschland aus was drüben bestellt.
Und das muss aber richtig günstig sein.
Das kam dann
damit sich's lohnt.
Mit Zoll und entsprechend Versicherung und was man halt so für den Transport braucht, kam das trotzdem noch günstiger und vor allem in besserem Zustand als hier. Und zwar heißt mein Leib- und Magenhändler da drüben keh.com, also keh.com.
Hatten wir, glaube ich, in einer der letzten Folgen.
Hatten wir schon mal drüber geredet, ja. Und da bestellst du, die haben dann so Qualitätseinstufungen von den Objektiven. Da gibt's also dann New, also wirklich neu, oder New Demo, das ist ein Vorführgerät. Dann LN, Like New, das ist perfekt, hat also original alles Zubehör und
kann aber schon ein Jahr alt sein oder so.
Kann, aber ja, aber es ist wie neu. Dann gibt's LN Minus. Das ist dann, da steht hier 97-99% Originalzustand.
Also sprich, da ist dann schon mal eine Schramme drauf oder
so. Da kann dann schon mal eine Mini-Schramme drauf sein. Das ist aber noch lange nichts. Dann gibt's EX Plus, das steht für Excellent Plus. dann gibt's EX für Excellent. Dann gibt's BGN für Bargain, also Schnäppchen. Das ist quasi, hat schon was abgekriegt. Und dann gibt's noch UG für Ugly. Wenn es also ganz hässlich aussieht. So, und jetzt habe ich das gebrauchte Zeug, was ich bisher gekauft habe, habe ich aus der mittleren Kategorie EX Plus gekauft. Excellent Plus. 90-96% Originalzustand. Da steht also, dass es von außen schon mal durchaus einen Kratzer haben kann. Die schreiben aber dann auch dazu, bei EX Plus muss das Glas komplett in Ordnung sein, darf keinen Pilz haben, nix. Und meine Erfahrung ist bisher, ich habe zwei gebrauchte Objektive bei den Jungs gekauft. EX Plus entspricht meinem Ansinnen nach dem Zustand wie neu. Also die bewerten das Zeug lieber einen Tick schlechter, damit sich nachher hinterher auch kein Kunde beschwert.
Das also cool.
Da habe ich bisher
wirklich muss man nur wissen.
gute Erfahrungen gemacht, speziell mit meinem Magic Drainpipe, mit meinem 80-200, was es nicht mehr gibt, was nicht mehr hergestellt wird. Das habe ich dort für einen absolut reellen Preis bekommen, und das war ja, das war gut. Schick, also schick. Gute Erfahrung. Es gibt da noch weitere Händler da drüben. Es gibt noch B&H Photo, B&H, das ist auch ein großer Händler, der neu verkauft, aber eben auch gebraucht. Adorama ist auch ein Händler. Calumet ist einer und Sammys ist auch einer. Da werde ich mal die Links auch noch dir schicken komplett, damit du die in die Shownotes tun kannst. Vielleicht ist es ja für jemanden dazu interessant.
Ja, klar. Aber wie gesagt, da muss es dann schon richtig günstig sein. Versand ist nicht ganz günstig aus den Staaten.
Ja, aber
der Zoll, der greift auch nochmal
zu. Aber der Dollar ist gerade so schwach.
Richtig.
Also in dem Zusammenhang würde ich sagen, lieber mal einen Blick. Warum nicht mal gucken?
Gucken kostet
schadet nichts, genau.
So ist es.
Ganz genau. Ja.
Beim Zoll kann man übrigens vorher auch anrufen und kann sagen, ich möchte mir Fotoartikel schicken lassen. Wie viel Prozent sind denn das? Ich habe es jetzt nämlich nicht genau im Kopf. Ich hatte irgendwie auf meiner Homepage auf nsonic.de, da hatte ich einen Bericht über meine Bestellung von dem Strobist, dem Blitzkit.
Ah, okay.
Das habe ich in den Staaten bestellt und da habe ich dazu geschrieben, wie viel Prozent Zoll hier auf Fotoartikel kommen. Das geht nämlich nach Artikelkategorie.
Mhm, richtig, da haben die so dicke Bücher, wo die Kategorien drinstehen, ja.
Also bei Kleidung ist es zum Beispiel sehr, sehr viel. Bei Foto war es nicht ganz so viel und wäre es Computerzubehör, wäre es, glaube ich, gar nichts. Also ist es irgendwie ganz lustig.
Echt? Mhm. Müsste man sich mal. Ich habe mal versucht, diese Liste online zu finden, aber war da etwas erfolglos.
Ja, die gibt's auch, aber es ist etwas undurchschaubar. Für Laien.
Na gut.
Ist, glaube ich, mehr für die eigenen Mitarbeiter gedacht. Ja.
Ja.
Also, manueller Fokus, warum nicht? Original oder Dritthersteller, im Grunde genommen wurscht. Wenn es professionell und wenig Zeit hat, dann eher original. Mhm. Und gebraucht kauft, auf alle Fälle, aber genauer hingucken. Super.
Ja, jetzt haben wir es aber, glaube ich, mal recht ausführlich abgehandelt. Vor allem
Schwitz.
mit den vorherigen Folgen, speziell Folge 53 zusammen. Yay!
Genau.
Okay.
Und jetzt starten wir einen weiteren.
Mach mal. Harry, fahr schon mal den Jingle vor.
Ja, Boris. Und?
Chris.
Happy Shooting.
Genau, heute geht's mal um ein Thema, das nicht mit der Technik zu tun hat, sondern mit dem Drumherum. Denn an eurer Kamera ist ja meistens schon vom Hersteller mitgeliefert ein Schultertrageriemen dran. Sehr, sehr praktisch. Man kann die Kamera lässig über die Schulter hängen. Ziemlich lästig, wenn man ein dickes Rohr vorne dran hat, an der Kamera jetzt, dann hängt die nämlich immer ein bisschen blöde runter. Ist aber wurscht. Jetzt gibt's aber andere Trageriemen von anderen Herstellern, die kann man da dran machen. Die Frage ist jetzt, soll man das tun? Bringt das was oder bringt das nichts? Und ich habe nur das originale Schulterband, aber ich habe mal jetzt vor kurzem jemanden getroffen, der hatte einen anderen Trageriemen. Ich weiß jetzt aber nicht, was das für einer war, irgendwie aus dem Versandhandel. Das war ganz nett. Der war nämlich oben über die Schulter ein bisschen breiter, trug sich also ganz angenehm und rutscht auch jetzt von glatteren Jacken zum Beispiel nicht so einfach über die Schulter wieder runter. Das finde ich immer total lästig. Deswegen hänge ich mir die meistens auch um den Hals rum, so. Ja, so halb über den Kopf. Weil sonst rutscht man es immer wieder von der Schulter runter. Das fand ich ganz nett, war so ein bisschen gebremst, das Ganze. Und es stand natürlich auch keine Werbung drauf. Also da stand da nicht Canon Digital oder Nikon irgendwas drauf. Weil nicht immer möchte man so mit dieser dicken Werbung rumlaufen, wo dann quasi draufsteht, komm her, klau mich, ich bin wertvoll. Das will man ja vielleicht auch mal vermeiden. Ja, das ist ganz nett. Fand ich ganz gut. Passt aber ein bisschen auf. Viele holen sich solche Trageriemen von anderen Herstellern deshalb, damit man sie schneller abmachen kann. Abmachen kann zum Beispiel ganz praktisch sein, wenn man auf einem Stativ rumhantiert, dann bleibt dieser Trageriemen gerne mal an irgendwelchen Schrauben und Verschlüssen und sonst irgendwo hängen. Das ist ein bisschen unpraktisch. Oder wenn man sehr bodennahe Fotos macht, so Pilzmakros oder irgendwas, dann hängt das im Dreck rum. Deswegen wollen viele den Riemen eben möglichst schnell und einfach ab und auch wieder dran machen können. Und da gibt es ganz spezielle Verschlüsse, solche, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, nicht diese, also es gibt auch Karabinerverschlüsse, gibt es auch so zum Einhängen. Es gibt diese anderen Verschlüsse, wie man sie von irgendwelchen Schultaschen oder von diesen Schlüsselanhängern kennt, die schnappen so ein. Sehr, sehr praktisch, aber eben auch für die Diebe sehr, sehr praktisch. Das heißt, wenn ihr damit irgendwo in der U-Bahn steht oder weiß ich nicht, vor irgendeiner touristischen Attraktion, wo sich viele Menschen rumtreiben, dann denkt da dran, nicht nur ihr kriegt den Riemen schnell von der Kamera gelöst, sondern der Dieb kriegt die Kamera auch schnell vom Riemen gelöst. Also da würde ich eher die Finger von lassen, wenn man viel unter Menschen geht. Ansonsten kann das mal ein Blick wert sein. Die können nämlich viel bequemer sein. So viel dazu.
Ja, das lassen wir doch einfach dabei. Klasse. So, jetzt kommt der Spaß.
Jetzt.
Lass mal, Moment, Geräusch.
Ich auch hier.
Du auch, ja. Ich auch.
Wir haben nämlich Würfel. Der Daniel hat uns Würfel geschickt. Ich habe es ja schon mal durchklingen lassen. Hat er auch einen Blog-Eintrag gemacht. Der Daniel hat uns Würfel geschickt und zwar W100. Bestehend, das sind also zwei Würfel. Auf dem einen geht es von 00 bis 90 und auf dem anderen geht es eben von 0 bis 9.
Also 00 bis 90 heißt nicht durchgehend, sondern in 10er Schritten.
In 10er Schritten.
Sonst haben wir genau wieder die Kugel.
Also im Grunde genommen haben die beide genau gleich viele Seiten, sind eben nur anders nummeriert, damit man weiß, welches der 10er und welches der 1er ist.
Das heißt, ich würfel jetzt zum Beispiel hier gerade mal eine 73. Wunderbar.
Genau, also hast du eine 70 und eine 3 gewürfelt.
Genau.
Wenn man jetzt alles Nullen würfelt, also die Doppel-Null und die Null, dann hat man nicht Null gewürfelt, sondern es ist dann die 100. Und deswegen heißt das W100.
Korrekt.
Und da jetzt aber nicht 100 Leute mitgemacht haben an der Aufgabe, sondern weniger, müssen wir eben so lange würfeln, und zwar immer mit beiden Würfeln, das ist ganz, ganz wichtig, wir müssen immer mit beiden Würfeln einen neuen Wurf machen, damit die statistische Wahrscheinlichkeit immer gleich ist,
ja,
für jeden, der mitgemacht hat. Es ist nämlich dann egal, ob das 100 oder nur 2 Teilnehmer sind, die Wahrscheinlichkeit ist nämlich auch bei 2 Teilnehmern gleich groß, wenn man immer mit beiden Würfeln würfelt. Alles verstanden?
Nee, aber mach doch einfach mal.
Und genauer, es geht um die Aufgabe Gegensätze, oder?
Ja, und da haben wir 41 Bilder.
Und 41. Wer fängt denn an mit Würfeln?
Da werden wir uns abwechseln mit dem Würfeln und wir werden unter anderem auch, ich denke mal, jeder von uns sollte sich mal ein Bild rauspicken und dann werden wir da kurz drüber reden.
Wie gehabt, das machen wir jetzt einfach immer.
Also, dann fang doch
du mal an. Willst du den ersten Wurf machen?
Mach doch du mal.
Ich mach mal.
Okay. Mach doch du mal.
44.
Das ist leider knapp 3 vorbei. Zu hoch. Nochmal.
Du bist dran.
Ich bin dran. Okay. Ah, so rum meinst du. Okay, gut. Ich habe die 14.
14, so, das passt.
12, 13, 14. Das ist das Bild von Oblivion 131 mit...
Was? Welches? Wo?
Oblivion 131 mit Name Stärke, Strength.
Ich muss mal gerade hier die Seite refreshen.
Hast du zählen vergessen? 2, 4, 6, 12, 13,
14. Nee, ich bin auf der falschen Seite, deswegen.
So. Okay.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14. Oblivion 131.
Also Stärke, Strength, der schreibt ja, das ist ein Holzbrett oder einen Balken, aus dem ein zartes Pflänzchen wächst. Er schreibt dazu, der Kontrastgegensatz, das zarte Pflänzchen, die massive was? Fragezeichen, wie heißt das jetzt nochmal? Also das hölzerne Balken, der die Schienen eines Gleises auseinander... Balken. Ah, das ist eine jetzt zwischen Schienen. Wie heißt denn das nochmal? Zwischen Eisenbahnschienen. Eine Bohle ist das, glaube ich.
Okay.
B-O-H-L-E ist... Oh, Google hilft mir dann mal wieder. Ja, ist eine Bezeichnung für ein dickes Brett. Richtig, sagt Wikipedia. Da muss es ja stimmen.
Unbedingt.
Schwelle hat auch einer geschrieben. Eisenbahnschwelle ist, glaube ich, vielleicht sogar noch richtiger. Man sollte mal die Kommentare lesen. Ja, zum Bild kompositorisch. Ist ein recht einfaches Bild. Hat das schön gemacht mit der Schärfentiefe auf die Pflanze. Das heißt, die Pflanze hat den Fokus. Damit ist auch klar, was in dem Bild das Subjekt ist. Also es ist sehr deutlich, es geht um die Pflanze. Dann haben wir da so ein bisschen perspektivisch diese Leading Lines, diese Linien, die durchs Bild führen, nach hinten. Ja, die führen jetzt nicht unbedingt irgendwo hin. Vielleicht so auf so ein Zweitsubjekt, nämlich hinten, wo der Stein... Der lenkt ein bisschen vom eigentlichen Subjekt ab, aber gut. Ich denke mal, dadurch, dass er unscharf ist, ist er nicht so richtig störend. Dann hat das oben, wo das Brett optisch aufhört, passt sich das ganz gut ins Bild rein, so vom Platz, den es hat. Also es stößt nirgendwo seltsam an. Ich finde allerdings der Hintergrund und die Pflanze, also das Brett und die Pflanze, die beißen sich so ein bisschen, die haben so... Also die Pflanze ist nicht subjekt genug, die steht noch nicht so sehr raus. Also der Pflanze hätte ich gerne irgendwie einen etwas dunkleren Hintergrund gewünscht, vielleicht durch Änderung der Perspektive nach noch weiter unten, noch flacher.
Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen.
Ist natürlich die Frage, was ist dahinter?
Oben drüber steht, ja. Ja, das wissen wir nicht. Aber ich hätte es versucht, also ohne jetzt zu wissen, was dahinter ist, dass ich noch weiter runtergehe und die Pflanze quasi eher von der Seite oder sogar von unten kriege irgendwie. Mhm. um das Brett halt wirklich nur ganz fett massiv im Vordergrund zu haben, weil es sieht mir doch sehr interessant aus mit der Struktur. Das finde ich ganz gut getroffen. Also das Licht ist da ganz gut, dass man die Struktur sieht. Aber dass die Pflanze nicht so, ja, quasi plakativ auf dieser Schwelle drauf liegt, so wie das jetzt ist. Also man kann sie kaum unterscheiden von der Schwelle. Das ist noch ein bisschen...
Na gut, jetzt bist du dran. Würfel mal eins.
Schöne Idee. Ja, das war jetzt erstmal unser Gewinner, oder?
Das war, stimmt, das war der Gewinner. Aber jetzt,
das war erstmal der Gewinner.
Also, du hast Oblivion 131, du hast gewonnen. Was hast du denn gewonnen? Was hat er denn gewonnen?
Ja, er oder sie hat gewonnen. Kann man das ein, jetzt rate, Adobe Photoshop Elements.
Nein!
Doch!
Nein!
Doch, das letzte.
Ist ja unglaublich.
Ja, so einfach geht das.
So, jetzt würde ich vorschlagen, würfel doch einfach mal noch den nächsten aus, den wir jetzt nochmal in der Sendung öffentlich anschauen.
Wollen wir einen auswürfeln?
Ja, würde ich sagen. Oder hast du dir schon welche ausgeguckt?
Ich habe natürlich schon extra welche
ausgeguckt. Ach so, ja, dann hol dir mal, wenn du da schon was vorbereitet hast, ist auch okay.
Ich könnte jetzt auch würfeln, aber nee. Können wir dann noch machen. Ich habe eins, eigentlich habe ich so viele. So, welches nehme ich denn jetzt mal von denen?
Wir sind schon bei über anderthalb Stunden, das ist dir schon klar. Nee, nicht ganz, aber also, fast.
Ja, ist ja wurscht. Also, ganz gut fand ich das Bild von, was haben wir hier, von Mr. Basil oder Basile. Basil heißt er. Alte und neue Schreibmaschine. Da hat er links ein Notebook und rechts so eine alte Schreibmaschine.
Ist das nicht Basil, der hier auf dem Workshop war?
Basil, genau.
Doch, genau, ja.
Denk und ich doch.
Ja, mach mal weiter.
Ja, genau. Und links hat er das in Farbe gelassen und dann hat er so einen weichen Übergang in Schwarz-Weiß zu der Schreibmaschine. Und außerdem hat das rechts etwas abgedunkelt und die Schreibmaschine steht auch noch so ein bisschen, ja, stell dich in die Ecke und schäm dich, weißt du, ich brauch dich nicht mehr. Also ich finde, das Bild sagt eine ganze Menge aus irgendwie.
Ja, das ist...
Von rein jetzt von Perspektive und so weiter finde ich das jetzt gar nicht mal so... Ja, meine Güte, das ist halt ein Notebook und eine Schreibmaschine, da kann man jetzt nichts Besonderes zu sagen, finde ich. Aber die Umsetzung halt so mit in die Ecke geklemmt, ins dunkle, triste Eckchen und vorne leuchtend, fröhlich, bunt, poppig, da das Notebook, das fand ich so von der Idee einfach ganz nett gemacht. Als Gegensatz.
Ja, also ich find's, als solches, das Bild erzählt einfach eine Geschichte, klar. Damit funktioniert es und damit ist es auch gar nicht, also ist immer so, wenn ein Bild eine Geschichte erzählt, dann ist es eigentlich ein gutes Bild, Punkt.
Das Lustige ist, dass dieses Bild sogar zwei Geschichten erzählt. Es erzählt nämlich einmal die Geschichte von dem Anwender, der bisher auf dieser alten Typenhebel-Schreibmaschine geschrieben hat und nun zu seinem Notebook kommt, der aber seinem Notebook so wenig Vertrauen entgegenbringt, mit gutem Recht, dass er die Schreibmaschine immer noch in Griffweite hat, denn wenn es hier einen Bluescreen gibt, dann schreibt er einfach auf der Schreibmaschine weiter.
Du hast ja tolle Interpretationen parat. Sehr schön.
Ja, das war so ein Pick von mir.
Das ist gut. Ein Pick von mir? Nein, ich würfel jetzt einen aus. Ich bin jetzt mal so frei und würfel noch einen aus. Ich will das jetzt ganz spontan machen hier. Die 9. Eine 0 und eine 9 gewürfelt. Mhm. Das heißt, ich muss auf die erste Seite. 3, 6, 7, 8, 9. Das ist ja quasi fast die gleiche Komposition wie mit dem Holzbrett. Mit der Eisenbahnschwelle. Das ist von Simo RRR. Mit dem schönen Titel IMG-4833-filtert. Okay, da schreibt der drunter, der Hamburger Michel spiegelt sich in seinem architektonischen Gegensatz. Also da haben wir im Prinzip ein Hochhaus mit spiegelnder Glasfront. Und dahinter, in der Glasfront spiegelt sich der Hamburger Michel, also der Turm dort. Und das ist natürlich der alte Turm und dieses neue Hochhaus ist ein klasse Gegensatz. Also die Aufgabe voll.
Ach, da, ich hab's.
Okay. Voll erwischt. Von der Komposition her ist es an sich fast das gleiche wie also von der Perspektive gesehen her. Ich meine, das eine steht senkrecht, das andere liegt waagrecht, aber So vom Gefühl her sind die zwei Bilder sich sehr, sehr ähnlich. Da ist es dann auch ein bisschen schwierig, zuerst mal zu erkennen, was ist denn hier Subjekt. Letztendlich bleibt mein Auge da hängen, wo das Ungewöhnliche in dem Bild passiert, nämlich auf der Spiegelung. Der Rest ist recht einförmig, gleichförmig. Ja, da haben wir allerdings eine klassische Geschichte, diese fallenden Linien. Also du kippst die Kamera nach hinten, dadurch fällt perspektivisch das Haus nach hinten um. Das ist okay, wenn man es richtig macht. Also wenn man sagt, okay, und jetzt aber gnadenlos drauf mit. Wenn man es nur so leicht kippt, ist es manchmal etwas schwierig, das noch dann sieht es so aus Versehen aus. Da habe ich so einfach ein persönliches Problem manchmal damit. Was ich bei dem Bild vielleicht versucht hätte, ganz fies nachträglich in zum Beispiel in Photoshop eine Perspektivkorrektur noch zu machen. Das würde hier ganz gut funktionieren, denke ich.
Ist ein Versuch wert. Ich weiß allerdings nicht, was da mit dem Michel passiert.
Das müsste
der
man
sieht nämlich gar nicht so gekippt aus.
Das müsste man
weil der logischerweise ja weiter wegstand durch die Spiegelung.
Richtig. Das muss man mal experimentell ermitteln. Aber das sind so die klassischen Bilder, wo ich rangehe und mal eine Änderung einbaue und dann hinterher dann mir die Änderung anschaue und denke, nee, das hat es doch nicht gebracht. Also es kann so oder so sein.
Aber bei diesem Bild, das muss ich echt sagen, gut gesehen.
Das ist ein ganz toll gefunden, ganz klar.
Auf so ein Ding musste erstmal kommen.
Ja.
So ein moderner Turm und da der alte Turm im Hintergrund. Super Idee. Finde ich irgendwie witzig.
Cool.
Was ich wahrscheinlich versucht hätte, ich hätte ein bisschen versucht, meinen eigenen Blickwinkel zu ändern. Also hier sieht es so aus, als ob er wirklich versucht hat, möglichst zentral vor diesem neuen Turm zu stehen. Wahrscheinlich, weil ihm das schon klar war, was da passiert mit den Linien. Und wenn du jetzt nicht genau mittig stehst, dann sieht es noch komischer aus. Ich hätte trotzdem mal versucht, wie es aussieht, wenn man noch ein bisschen nach links gegangen wäre, sodass der Michel genau zwischen so zwei von diesen dicken, hellen Linien wäre.
Was,
im Augenblick wird er nämlich durchgeschnitten.
Ja, was sich da natürlich auch anbietet, ist einfach, wenn du ein Teleobjektiv hast, ranzoomen und wirklich einen Ausschnitt nehmen.
Oder nur einen Ausschnitt
nehmen. Wo dann nur noch so ein paar von diesen blauen Fenstern sichtbar sind und darin sich der Michel spiegelt, dass man einfach das Ganze noch ein bisschen besser einrahmt und ein bisschen mehr den Platz nutzt.
Wäre vielleicht, das ist eine gute Idee, das wäre vielleicht sogar noch abstrakter gekommen.
Weil dann hast du nämlich
den Himmel gar nicht mehr.
Dann erkennst du diese Spiegelung erst auf den zweiten Blick als Spiegelung und dann hast du plötzlich so einen Umklappeffekt, so einen Hoppla-Effekt.
Das kann er ja direkt nochmal ausprobieren. Nehme ich mal an, ne? Seymour. Nehme ich mal an. Das kannst du ja mal ausprobieren. Wenn du das in der hohen Auflösung noch hast, dann nimm nochmal einen Ausschnitt, dass du nur so den Michel da drauf hast, vielleicht was weiß ich, bis zur Uhr und oben bis zur Spitze oder sowas. Nur den Ausschnitt, dass das ganze Gebäude außenrum gar nicht als solches komplett zu sehen ist.
Jo.
Das finde ich eine schöne Idee.
Jo. Nun ja, dann.
Würde ich sagen,
packen wir mal wieder ein. Lang genug. Michael hat wahrscheinlich mittlerweile die Zunge bis zum Knie hängen vor lauter Joggen.
Ja, Aufgabe falsch.
Die
machen wir nächste Woche.
Machen wir nächste Woche, genau.
Genau.
Und halt, stopp, bevor wir hier zum Ende kommen. Wir haben noch eine neue Aufgabe, richtig?
Wir haben eine neue Aufgabe für euch, ihr sollt ja was zu tun haben.
Die hast du dir ausgedacht.
Genau, und die heißt Rein.
R-E-I-N?
R-E-I-N.
Rein. Also nicht R-H-E-I-N.
Von mir aus auch das. Okay. Also alles, was phonetisch passt. Ich will da nichts vorwegnehmen.
Okay, gut. Also rein, das kann man ja wieder mal auf mindestens drei verschiedene Arten interpretieren.
Genau.
Wow, das finde ich gut, das gefällt mir. Hast du schön gemacht.
Jo. Soll ich kurz was zu den Postkarten sagen?
Postkarten, ja,
Postkarten.
Mach mal.
Angefangen hat ja der Nils, der hat mir eine Postkarte geschickt. Mit Schäfchen drauf. Und das ist über diesen Versand gewesen, postkarte-verschicken.de. Und da habe ich ja schon gesagt, man hört es hier. Kann man es hören?
Ja, ich höre das gut.
Also das hört sich an wie eine Postkarte, sieht aus wie eine Postkarte, fühlt sich auch an wie eine. Und da ist hinten auch händisch eine Briefmarke draufgeklebt worden. Eine echte Postkarte. Vom selben Versender hat mir der Dominik, der MacGyver, eine Postkarte geschickt. auch postkarteverschicken.de. Ja, fühlt sich genauso an, ist ein ganz anderes Motiv drauf. Sie fühlt sich ein bisschen glatter an, so von der Oberfläche her. Sie fühlt sich ein bisschen glatter an, aber das scheint jetzt daran zu liegen, dass der Hintergrund komplett schwarz ist. Vielleicht fühlt sich schwarze Farbe anders an. Na, keine Ahnung, ich spinne jetzt hier wahrscheinlich rum. Aber echtes Postkartenfeeling kommt da auf. Richtige Postkarte. Dann haben wir darüber gesprochen, dass es ja so mobile Drucker gibt, mit denen man Postkarten direkt unterwegs drucken kann, wo dann mit Thermosublimation gearbeitet wird und ist das Papier in der Kassette schon gleich so aussieht wie eine Postkarte. Und da hat mir hier der Markus was geschickt. Und zwar, muss ich mal gucken, genau, das sind zwei Karten gewesen. Einmal aus dem Tierpark und einmal mit einem Stoffschaf drauf und selbst beschriftet und so weiter. Und die hat er halt wirklich selber ausgedruckt vor Ort. Ist natürlich auch schön. Und das Papier sieht auf der Rückseite auch aus wie eine Postkarte, hat also diese Mittellinie und rechts für die Anschrift diese Linien. Aber,
das klingt,
was
aber,
man den Unterschied hört.
Das klingt aber billiger.
Es ist deutlich dünner, das Papier. Ist also im Vergleich zu einer echten Postkarte wirklich sehr dünn. Im Vergleich zu normalem Papier, es ist durchaus dick, durchaus stabil, aber es ist keine Postkarte. Die Oberfläche ist viel, viel glatter. Es hat also eher was von einem Hochglanzfoto. Hat nicht so dieses typisch Papp-perforierte einer Postkarte. Also sehr viel glatter. Dann haben die beiden Postkarten zumindest oder eine davon ein bisschen gelitten auf dem Transport. Oder ich weiß nicht, ob das schon beim Druck passiert ist, bei dem Schafbild. Da ist ein bisschen Farbe verwischt. Das sieht so aus, als ob da so drei oder vier Tropfen drauf sind, wo was verschwommen ist. Keine Ahnung, wann das passiert ist oder wo das passiert ist. Und wenn man mal genau hinguckt, waren das diese? Genau, dann sieht man an dem kurzen Rand, sieht man eine ganz, ganz feine, kleine Perforation. Ich nehme an, dass da das Papier zusammen war, dass man die so auseinander trennen kann wahrscheinlich. Das ist also eine ganz, ganz feine Perforation. Das haben Postkarten natürlich auch nicht. Man kann es kaum sehen, aber wenn man es in der Hand hat, dann sind eben zwei Seiten sind glatt und die zwei anderen Seiten, die sind so ribbelig. Das ist also auch ungewöhnlich. Und ja, das war mir also aufgefallen. Also in meinen Augen keine echte Postkarte, auch wenn das bei den meisten Familienangehörigen sicherlich locker durchgeht. Und dann zu guter Letzt hat mir noch jemand geschrieben, und zwar der Jens hat mir geschrieben und der hat alles im Kreis geschrieben. Das wäre sehr lustig, das zu lesen. Ich habe mich dann hinterher auch kurz übergeben, aber das
genau, ist alles genau, wollte ich gerade sagen. Das ist ein kleines Missgeschick, okay.
Und das hat er gemacht bei pixelspeed.de. Da kann man wohl seine Bilder hinschicken und kann sich dann eben eine gewisse Anzahl von Postkarten bestellen. Es gibt da wohl auch online einen Designer, wo man das Foto halt hochlädt und dann noch Text drauflegen kann. Er hat mir hier ein schönes Foto geschickt. Ich weiß gar nicht, wo geht die Sonne in Hamburg an den Landungsbrücken unter? Ich war da lange nicht mehr. Könnte der Morgen sein oder es könnte der Abend sein? Also so eine schöne rote Sonnenstimmung. Also Nebel hätte ich jetzt gesagt, das muss morgens sein, aber die Farben sehen eher nach Sonnenuntergang aus. Ist aber auch wurscht. Ist jedenfalls ein sehr, sehr schönes Bild mit einem sehr edlen, sehr unaufdringlichen Schriftzug. Er sagt, das sah eigentlich deutlicher aus, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass es nicht so deutlich ist. Das Ding, wie gesagt, man bestellt die Karten vor, die verschicken das wohl nicht direkt, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern man verschickt die dann selber. Und pixelspeed.de, wie gesagt, und das ist wieder eine richtige Postkarte. Das ist richtig, es hat die richtige Charakteristik. Also wenn das Ding irgendwo am Touristenstand in so einem Ständer steckt, das ist eine Postkarte. Wenn sich das Licht auf der Oberfläche spiegelt, dann hat man diese typische Pappperforation. Es ist also ein bisschen rau, die Oberfläche. Die Ränder sind glatt, wie sich das gehört für eine Postkarte.
Ja, cool.
Wenn auch ihr noch solche Services habt oder eigene Techniken habt, Postkarten zu schicken, geniert euch nicht.
Schickt Boris eine Postkarte. Mir einfach eine Postkarte. Genau. Das ist schön.
Ohne Scheiß. Also macht das ruhig und wir werden das weiter verfolgen.
Ja, und damit kommen wir jetzt aber langsam mal zum Schluss hier.
Genau. Und wer noch was zur Stickerei bestellt hat, unsere Happy Shooting Stickerei Aktion, die ist angelaufen. Die Sachen sind bestellt inzwischen. Die meisten haben schon gesagt, dass sie überwiesen haben und bei vielen ist das Geld auch schon angekommen auf dem Konto. Drei oder vier haben sich noch nicht gemeldet auf meine E-Mails. Also schaut mal bitte in eure E-Mail-Konten, auch in den Spam-Folder vielleicht, ob da Mail angekommen ist von mir. Weil ich brauche mindestens noch eure Anschrift und schön wäre auch das Geld irgendwie.
Wie, du willst da nichts drauflegen? Ja, und nochmal zur Erinnerung, ihr könnt mich live erleben in München morgen am 2.11., in Berlin am 9.11., in Stuttgart am 24.11., am 30.11. in Hamburg und am 7.12. in Düsseldorf, jeweils bei Gravis und am 17.11. auf der Mac Live Expo in Köln.
Und mich könnt ihr erleben auf www.nsonic.de. Und wenn ihr dann noch /Podcast dranhängt oder eben einfach ein bisschen runterscrollt, dann hört ihr da noch meinen Trip durch Göttingen. Da nehme ich euch mit den OKMs in 3D durch Göttingen mit.
Yes.
Und demnächst gibt es auch wieder eine Folge zum Blitzen, denke ich mal.
Klasse. Okay, in diesem Sinne, macht's mal gut. Lasst uns euer Feedback hören. info@happyshooting.de, Voicemail auf der Homepage happyshooting.de hinterlassen. Ah, gut, lange Folge. Ich glaube, jetzt haben wir wieder das wettgemacht, was wir während meinem USA-Trip dann irgendwie verloren haben. Also,
macht's gut. In diesem Sinne.
3, 2, 1. Happy Shooting.
Shooting. Ja, klar. Da habe ich halt erstmal schön sauber ein Backup gemacht, weil ich kenne ja Leute, die machen sowas ohne Backup.
Soll's geben, ja.
Ja, ja. Total bescheuert eigentlich. Aber ich dachte mir, mache ich mal ein Backup.
Moment, ich muss mal schauen. Ich glaube, ich habe ja noch diese alte kaputte Festplatte. Die fliegt jetzt gleich in deine Richtung.
Ja, muss aber weit werfen jetzt.
Ich kann das gut. Ich bin super Weitwerfer.
Super Weitwerfer. Ja,
super Weitwurf. Das ist die neue Disziplin.
Ah, okay. Test, warte mal. Kratz. Das ist irgendwie, das ist diese Firewire-Karte, die nervt mich. Warte mal. So, Test, jetzt. Ah, jetzt habe ich wieder einen Monitor offen. Ah, toll. Obwohl, ich muss sagen, dass du zwischendurch so kleine Knisterer mitschickst.
Ich schicke Knisterer mit, das mache ich gern, das macht mir Spaß.
Das klingt so ein bisschen wie so eine alte Shellac-Platte, weißt du?
Du.
Aber eine, die jetzt schon ganz alt ist und ein bisschen verstaubt schon ist. Ne? Zum Glück läuft sie in der richtigen Geschwindigkeit.
Ja, lass uns doch einfach aufnehmen, komm. Dann knistert es halt ein bisschen.
Für immer und alle Ewigkeit?
Nee, das hatten wir aber doch mal so vor einem Vierteljahr oder so mal. Hatten wir uns mal drauf geeinigt. Da haben wir ja keine Deadline dran gehängt an diese.
Okay, das war mein Fehler.
Du hast mit Blut unterschrieben.
Heul. Du kennst die Geschichte von dem Studenten, der ein Referat halten soll zum Elefanten, aber sich nur vorbereitet hat auf den Regenwurm?
Nö.
Der stellt sich dann nach vorne und sagt, der Elefant. Der Elefant hat vorne einen Rüssel und der sieht so ähnlich aus wie ein Regenwurm. Der Regenwurm. Der Blutkreislauf des Regenwurms.
Du, so machen das Politiker ständig.
Also ich klicke jetzt hier mal Stopp. 5 Minuten
oder so. Ich klicke jetzt hier mal Stopp.
Stopp heißt, nee, Plopp heißt Stopp. So.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic. www.nsonic.de.
Check out this show and more great photography podcasts at photocastnetwork.com. photocastnetwork.com.